So, Teil 2 der Big Show 737 geht los mit dem Weltmeister. Andy Obst geht weiter mit Ski, Bernd Schmelzer und Roman Stelz, dann Biathlon mit Corbinian Eisenberger, dann die DEL mit Franz Büchner und dann noch der Motorsport mit Stefan de Weis-Heinrich und mit Stefan Ehlen. Ja, Sportradio 360, die Big Show 737. Ein bisschen Kontext hier, bevor es weitergeht. Mit einem prominenten Gast, der FC Bayern Basketball Dienstagabend in Valencia gespielt, verloren. Ich habe davor schon angefragt beim Andreas Burkhardt, ob es die Möglichkeit gäbe, mit Andreas Obst zu sprechen. Und Andreas Burkhardt, der Pressechef beim FC Bayern Basketball, sagt, komm, da geht was. Da können wir etwas auf die Beine stellen und hat netterweise mir dann jetzt die Möglichkeit gegeben, das ist der Kontext, am Mittwochnachmittag, kurz vor Abflug, vor Rückflug der Mannschaft mit eben jenem Andreas Obst zu sprechen. Time was limited, aber ich finde es trotzdem sehr hörenswert, was wir von Andreas Obst gehört haben. Also bitte danke nochmal, Andreas Burkhardt. Auf geht's. Herrschaft, es ist die Big Show 737 und ich freue mich wahnsinnig, dass ich einen Weltmeister, einen Europameister und einen mehrmaligen deutschen Meister an anderen Leiter der Telefonleitung habe und das in Valencia. Servus, Andy Obst vom FC Bayern Basketball. Grüß dich, Andy.
Servus, servus. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, wir freuen uns sehr. Ihr habt gestern Abend verloren in der Euroleague. Ihr habt so wahnsinnig viele Spiele. Ist nicht die erste Saison. Gewöhnt man sich da irgendwann mal dran oder ist es immer noch rechter Stress?
Ja, man gewöhnt sich so ein bisschen dran, aber es gibt trotzdem immer wieder neue Situationen oder wird jetzt nicht weniger, sage ich mal. Ich meine, dieses Jahr haben wir 4 Spiele in der Euroleague alleine schon mehr und jetzt haben wir vor allem die nächsten Wochen eigentlich nur Auswärtsspiele, das heißt wenig zu Hause, viel unterwegs und daher ist es auch eine sehr neue, ungewohnte Situation, sage ich mal. Von daher muss man sich da auch so ein bisschen nochmal mental und körperlich und anders drauf einstellen.
Was ist der schwierigste Teil von solchen Reisen? Ist es das im Hotel ankommen, einchecken, auspacken, dann in die Halle trainieren? Was ist das an? Sind die Spiele überhaupt das Anstrengendste?
Das Anstrengendste ist einfach so immer dieses unterwegs sein und so von Ort zu gehen, jetzt nicht mal irgendwie so eine Routine oder so eine Konstanz zu haben, dass man sagt, das ist jetzt irgendwie mal so für ein paar Tage mal fest sein zu Hause, sondern man ist mal 1, 2 Tage zu Hause, dann ist man unterwegs, wieder im neuen Hotel, dann geht's direkt zum nächsten Hotel und also dieses ständige Wechselleben ist schon nicht ohne. Klar, hat mal coole Seiten, aber ist am Ende auch nicht ohne, vor allem man halt dann auch noch körperlich Topleistung bringen soll.
Wir erwischen dich kurz vor Abflug zurück nach München, Valencia. Ihr habt gestern Abend gespielt, jetzt ist es Mittwoch ungefähr 15:30 Uhr. Wie schaut dann der Donnerstag aus? Trefft ihr nochmal in der Halle? Habt ihr Freizeit? Wie funktioniert das dann?
Wir haben jetzt erstmal sogar, ehrlich gesagt, ein paar Tage frei zum Glück, weil jetzt auch die Nationalmannschafts-Quali-Spiele anstehen. Das heißt, am Wochenende sind jetzt keine Spiele, deswegen haben wir mal wirklich ausnahmsweise mal 1, 2 Tage frei, um mal ein bisschen runterzufahren, um mal ein bisschen alles sacken zu lassen, meinen Körper mal ein bisschen erholen zu können. Von daher werden, glaube ich, ein paar Leute einfach es nutzen, mal zu Hause zu sein und einfach mal kurz irgendwo wegzufahren, zu sagen, mal da komplett resetten, abschalten. Wird die Idee sein, von daher wird da jetzt erstmal kein Training ausnahmsweise stattfinden.
Okay, so jetzt haben mir Leute gesagt, die viel, viel tiefer drin sind in der Basketball-Bundesliga. Naja, die Bayern in diesem Jahr sind noch ein bisschen auf der Suche nach ihrer Identität. Das war vor, sagen wir mal, ungefähr einem Monat. Im letzten Jahr war das völlig klar mit dir, mit Carson Edwards, mit Jabbar Napier. Super Dreierschützen, du bist noch da. Carson Edwards ist nicht mehr da, Napier auch nicht. Hast du das Gefühl, die Mannschaft für dieses Jahr hat diese Identität schon gefunden? Und wenn ja, was ist diese Identität des FC Bayern Basketball?
Ich glaube, wir haben einen Teil unserer Identität schon gefunden, haben das auch schon teilweise ganz umsetzen können, dass wir einfach sehr viel Energie, Kampfgeist versuchen, über die Defensive unser Spiel reinzufinden. Ich glaube, offensiv sind wir noch so ein bisschen am Finden, noch den Rhythmus zu finden hin und wieder. Ich glaube, wir haben schon Ideen, wie wir spielen wollen, was wir suchen müssen, aber müssen da einfach noch, glaube ich, ein bisschen besser, schlauer und smarter agieren, dass wir einfach schauen, dass wir als Mannschaft da gut dastehen und einfach unsere Stärken rausfinden. Und defensiv können wir natürlich auch noch ein bisschen konstanter sein, wobei wir wissen, dass wir über die Defensive einfach an sich uns erstmal in gute Positionen bringen, wo wir Spiele gewinnen können.
Ist es schwieriger, diese Defensivleistung, dieses wirkliche Reinkämpfen abzurufen, wenn du zu Hause gegen Würzburg spielst, wobei die natürlich in diesem Jahr sehr gut sind, aber zu Hause in der BBL spielst, als wenn du auswärts bei meinetwegen Real Madrid antrittst? Da kommt da automatisch noch mehr Adrenalin dazu, wenn ihr in Madrid unterwegs seid.
Ich denke mal, es ist automatisch natürlich so ein bisschen rein psychologisch gesehen klar, dass wenn man jetzt in der EuroLeague in Madrid spielt, Panathinaikos vor 20.000 Fans, die da ein bisschen durchdrehen, dass dann natürlich nochmal ein bisschen mehr Adrenalin freigeschaltet wird, dass dann nochmal so ein bisschen mehr sagen wir mal Fokus auf alle Sachen gelegt wird, als wenn man dann am Wochenende so ein bisschen, sagen wir mal, erschöpft von einem totalen EuroLeague-Spiel dann in der Bundesliga antreten muss. Natürlich muss man da auch mit 100% angehen, aber ich glaube, es ist psychologisch gesehen auch nicht immer ganz möglich. Von daher versucht man einfach dann mit dem, was man hat, einfach zu sagen, man muss mit dem Kopf da sein. Wenn man jetzt vielleicht körperlich nicht alles geben kann, dass man einfach da trotzdem einfach mit dem Kopf da ist und einfach smart spielt und diese Spiele mit dem richtigen Mindset angeht.
Ich habe eine Frage an dich als Shooter. Also mein Eindruck ist, wenn man dir zuschaut, egal ob live oder im TV oder im Stream, die kann man um 3 in der Früh aufwecken. Sag, Andi, wirf einen Dreier, bitte, du triffst diesen Dreier. Hast du auch Hallen, wo du, ich denke mir, das machen wir bei diesen NCAA-Endspielen, ja, die Final Four, die dann meinetwegen in einem Footballstadion stattfinden, wo du schwierige Orientierungspunkte hast, wahrscheinlich als Basketballspieler. Gibt es sowas für dich auch noch, dass du dich erst einmal orientieren musst in einer Halle, dass du deine Dreier oder deine, ja, generell deine Würfe überhaupt triffst?
Klar gibt es Hallen, wo man vielleicht mal lieber oder weniger lieber so ist, oder zumindest einfach, wo man einfach sich erstmal ein bisschen umgewöhnen muss, weil einfach die komplette Orientierung einfach anders ist, weil es einfach ein bisschen größer, weitläufiger ist oder einfach kleiner und enger, was ja von EuroLeague zur Bundesliga schon häufiger mal der Fall sein kann. Aber am Ende, ja, mache ich mir jetzt auch nicht zu sehr einen Kopf drauf. Für mich ist klar, ich meister das Ding und schaue, was dann dabei rauskommt, aber für mich ist Selbstvertrauen auf jeden Fall immer da.
Immer da. So, jetzt kennst du Gordy als Nationaltrainer, wo er wahrscheinlich weniger Zeit hatte oder sicher weniger Zeit hat, als jetzt als Vereinstrainer. Gibt es da in der Arbeit mit Gordon Herbert, gibt es da Unterschiede, wie er mit euch, dass er sich für irgendwelche Dinge einfach mehr Zeit nehmen kann als Vereinstrainer zum Beispiel?
An sich ist die Arbeit relativ ähnlich, relativ gleich. Klar wird es immer viel kommuniziert, zumindest versucht viel zu kommunizieren. Weil in der Saison können sich Sachen, Momente immer ein bisschen mal ändern, variieren. Aber am Ende, so von der Idee her, von der Art und Weise, ist es eigentlich sehr, sehr simpel gleich.
So, du sprichst die Nationalmannschaft an. Ihr spielt am Samstag in Ulm gegen Israel. Dann geht es nach Zypern. Die Jungs aus der NBA sind naturgemäß nicht dabei. Wie ändert sich da deine Rolle, wenn Dennis und Franz zum Beispiel nicht dabei sind? Bist du dann eher in anderer Weise auch gefordert oder bleibt deine Rolle spielerisch dieselbe?
Also am Ende, ich bin jetzt auch nicht dabei, weil ich jetzt ein bisschen angeschlagen bin, deswegen gleich ein bisschen Pause bekomme. An sich, klar, ändert sich meine Rolle so ein bisschen mehr, dass ich ein bisschen mehr in die Verantwortung gehe, ein bisschen mehr, glaube ich, Go-To-Guy bin in der Hinsicht, dann da Dennis, Franz und ein paar Leute fehlen. Aber an sich ist klar, dass meine Stärken, meine Qualität und allgemein auch mein Charakter einfach trotzdem präsent so sind, wie sie auch sonst immer sind. Und ich einfach da bin, um mit meiner Erfahrung und mein Leadership, jetzt, der jetzt dann da ist, einfach der Mannschaft helfen kann. Könnte.
Lass mich schließen mit dieser Frage. Du triffst, wie gesagt, die Dreier quasi blind. Hätte es jemals die Chance gegeben, tatsächlich in die NBA zu gehen? Hast du Anfragen gehabt? Oder hattest du überhaupt nie den Wunsch, vielleicht mal rüber zu gehen?
Es gab klar so mal Nachfragen, so ein paar Fragen und die sind das aber jetzt so richtig spezifisch. Ein Angebot lag jetzt ehrlich gesagt nie auf dem Tisch, soweit ich weiß, weil ich dass ich meinen Wert kenne und weiß, wird es auch nicht für jedes kleine bisschen gehen. Von daher gab es ja noch nicht so diese Möglichkeit, die sage, ich würde es in Erwägung ziehen, ja.
Ja, hallo, hier ist Norbert Faber, auch wenn Sie mich nicht kennen, kennen sicher Sportradio 360. Bleiben Sie dran, wechseln Sie jetzt nicht den Kanal. Schrauben Sie nicht am Radio hin oder am Computer, wo auch immer das gesendet wird. Sie hören genau das Richtige, verstellen Sie nur mehr die Lautstärke.
Herrschaften, die Big Show 737 geht weiter mit dem alpinen Skisport. Und ich habe immer noch ein debiles Grinsen auf dem Gesicht, weil ich an den Samstagvormittag zurückdenke, als Bernd Schmelzer gemeinsam mit Felix Neureuther den ersten Durchgang in der ARD kommentiert hat des Slaloms in Gurgel. Und ich freue mich sehr, dass der Bernd ein paar Minuten Zeit für uns hat. Guten Morgen, Bernd.
Guten Morgen, hallo.
Und der Roman Stelzl von der Tiroler Tageszeitung, der natürlich in Gurgel auch vor Ort war, ist auch am Start. Servus, Roman.
Servus, hallo.
Roman, entschuldige bitte oder gestatte bitte, dass ich mit dem Bernd ganz kurz in anderer Angelegenheit spreche. Ich habe die 60er-Dokumentation mir angeschaut und ich habe sie vom ersten bis zur letzten Minute angeschaut. Ich fand sie sehr, sehr gut und es sind ja viele Spielszenen auch des TSV 1860 München drin. Und ich denke mir, die Stimme, ich kenne diese Stimme. Welcher Sky-Kommentator ist das? Das gibt's. Ich komme nicht drauf, bis ich dann, glaube ich, bei der vorletzten Folge draufgekommen bin. Bernd, du hattest öfter mit dem TSV 1860 beruflich zu tun, möglicherweise immer noch. Gibt es da auch eine gewisse persönliche Bindung? Und hat dir diese Dokumentation ebenso gut gefallen wie mir?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Dokumentation bislang in zwei Folgen gesehen. Also ich bin noch nicht ganz so weit wie du. Ich habe eine sehr, sehr persönliche Bindung zum TSV 1860 München, weil das mein allererstes Live-Fußballspiel gewesen ist, das ich kommentiert habe. Es war der TSV 1860 München gegen eine Mannschaft aus Osteuropa, deren Namen ich vergessen habe, im Grünwalder Stadion damals. Und Eberhard Stanjak und Waldemar Hartmann haben mir damals die Möglichkeit gegeben, mein erstes Fußballspiel live im Fernsehen zu kommentieren. Und das war der TSV 1860 München damals mit Trainer Werner Lorand, der mich überschwänglich begrüßt hat, als ich ihn zum Vorgespräch gebeten hatte an der Grünwalder Straße mit den Worten: Was machst du denn hier? Wo ist Hartmann? Wo ist Rubenbauer? Was willst du denn hier? Und dann habe ich ihm versucht zu erklären, dass ich es auch einmal ein Fußballspiel übertragen darf. Und er ja auch nicht immer Packholt und Wickler stürmen lassen würde. Und daraufhin hat sich eine sehr nette Gesprächssituation ergeben und im Laufe der Jahre sogar so ein bisschen was wie eine Freundschaft.
Schön. Also schaut euch das bitte an. Es ist sehenswert von der ersten bis zur letzten Minute. Roman, jetzt nehme ich dich mit ins Boot. Felix Neureuther hat Folgendes gesagt und Bernd Schmelzer hat ihn eingefangen. Aber der Felix hat am Samstag Folgendes gesagt. Also, wenn man diesen einen Fehler vom Lino Strasser rausnimmt, dann war er eigentlich der schnellste Mann im ersten Durchgang in Gurgel. Und Bernd hat dann sehr, sehr nett angefügt: Naja, okay, und wenn man die Konkurrenten rausnimmt, dann erst recht. Dann war er auf jeden Fall der schnellste Mann in Gurgel. Roman, dein Eindruck, wer war denn tatsächlich? Es war, finde ich, sehr, sehr anspruchsvoll, gerade auch die Übergänge. Aber Roman, wer war denn? War es dann der Sieger? Der Sportskamerad Rassar aus Frankreich, war der wirklich der schnellste Mann? Oder hat sich jemand am eigenen Speed ein bisschen verstessen und hätte anstelle des Franzosen gewinnen müssen?
Na, also mal vorweg, ich finde es richtig cool, dass jetzt auch schon Levi begonnen hat, sich jetzt auch fortsetzt, da in Gurgel fortsetzt hat. Es ist so eine richtige, ich meine, es sind so 20 Leute, die auf das Podest fahren können, gell, das haben jetzt schon mehrere gesagt. Hat sich ja im Slalom schon die letzte Zeit abgezeichnet. Da glaube ich, jetzt waren ja in Levi, glaube ich, 13 Nationen in die Top 30, wenn ich es nicht mehr ganz falsch habe. Mhm. Also da ist eine unheimliche Dichte da. Man, natürlich ist Slalom-Sport überall trainierbar. Wir kennen das von Dave Riding, der auf der grünen Matte das gelernt hat in Großbritannien. Genauso wie Laurie Taylor, und der jetzt in Levi Vierter war. Damals mit weißen Händen, dann über Vermittlung von Stefan Steinacher mit einem Biersponsor aufgetreten ist in Gurgel, kurzfristig, innerhalb von 7 Tagen. Leider hat er nicht so gut performt wie in Levi. Es ist aber gar nicht so die Tragik, weil ich glaube, der ist 29 gelegt, aber richtig gut. Aber auch Eduard Hallberg, der dann ausgefallen ist, der war, und das darf man nicht vergessen, vor 4 Läufen 3 Mega-Läufe hingelegt hat, einen Schwung hingelegt hat, wo man sich denkt, richtig, richtig geil, gell, auch im Flachen oben weg, dann auch im Steilen. Natürlich ist er dann, hat es ihn dann gepackt. Aber das ist richtig gut. Ich habe dann auch die Chance gehabt, mit ihm zum Reden. Unheimlich angefressen gewesen, gell, obwohl er eigentlich dann, also merkst so richtige, richtige Siegermentalität. Der kommt nicht her und sagt, okay, 3 Läufe waren da jetzt cool. Ja, passt, das ist gut in der Saison gestartet. Man hat natürlich eine cool gute Startnummer. Aber der war dann schon richtig gepisst. Und das ist halt auch so, der hat meiner Meinung nach, merkt man das gleich mal, so eine unheimliche Siegermentalität da, okay? Also, das ist schon richtig cool. Man, und der Paco Rassar, der Franzose, man, der hat es ja schon in Levi gezeigt. Ja, absolut verdient. Um auf Lino Strasser zurückzukommen, glaube ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber glaube ich, 6., 7. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall war er, glaube ich, der viertbeste Head-Athlet. Also, was wir davor im Vorfeld ja schon mal geredet haben, wegen die Ski ist jetzt ja richtig gut aufgegangen, gell? Das ist ja hier auch historisch für die Skimarke, darf man ja bei aller Werbung ja auch mal erwähnen, dass das ein Dreifachsieg hat es im Slalom noch nie gegeben für die Skifirma. Und ja, also da läuft anscheinend einiges richtig gut zusammen. Und cool, einen neuen Sieger zu haben. Also man, die üblichen Verdächtigen an Lukas Borten, so historisch das war, hatten wir in Levi, den hatten wir davor auch schon. Also ich finde es eine coole Geschichte. Es ist eine absolut enge Kiste gewesen.
Ja, also Bernd, neue Gesichter sind richtig und wichtig. Und gerade im Slalom ist, du kannst eigentlich fast eine Münze werfen. Also ich hätte nach dem ersten Durchgang auch gesagt, okay, McGrath hat ein bisschen einen Vorsprung, wird er runterbringen. Ich fand den Hallberg, also in dem Moment, wo der Felix gesagt hat, der steht so sicher auf dem Ski, habe ich zu meinem Sohn ungelogen gesagt, in 4 Toren fliegt er raus. Er ist in 14 Tore später rausgeflogen. Aber ich finde, das muss ja für dich zum Kommentieren auch ein richtiger Spaß sein, weil du nicht weißt, was kommt als nächstes.
Also zum Kommentieren ist es wirklich beim Slalom momentan sehr, sehr spektakulär. Wir hatten jetzt, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, wir hatten mit 1,45 das engste Teilnehmerfeld in der Geschichte des Ski-Weltcups im Slalom. Nach dem ersten Durchgang die besten 30 innerhalb von 1,45. Also das ist natürlich komplett Gacka, weil einmal falsch geatmet und du bist irgendwie 8 Plätze weiter hinten. Zum Kommentieren ist es mega spannend. Es hat sich ja auch jetzt hier gezeigt, der zweite Durchgang nochmal komplett geändert. Der Sportkamerad Rassa hat irgendwie mehr als 10 Plätze gut gemacht, um dann das Rennen zu gewinnen, sein erstes Weltcuprennen. Für mich war der Sieger eigentlich Hallberg, ehrlich gesagt, weil ich dachte, der hätte das, um deine vorherige Frage nochmal zu beantworten, ich glaube, er hätte das Rennen relativ sicher gewonnen, wenn er nicht einen Fehler gemacht hätte und ausgeschieden wäre. Aber wie gesagt, auch diese Sportart findet nicht im Konjunktiv statt. Und von daher, er war der schnellste Mann auf dem Platz und der Beste im Endeffekt dann der Franzose Rassa.
Ja, was bei Hallberg halt schade war, fand ich, wo er rausgeflogen ist, ja. Das war jetzt keine Stelle mehr, wo man rausfliegt, weil es ist ins Flache reingegangen. Das wäre natürlich schon echt cool gewesen. Und Roman, vielleicht kannst du das bestätigen, aber der Ruf, der Hallberg vorauseilt ist, er muss eine unfassbar tiefe Stimme haben. Kannst du das bestätigen? Den hätte ich gerne mal im Podcast. So einen richtigen Bass hier.
Wahrscheinlich eh immer, also mir kommt vor, du hast immer Bass. Also ich glaube, jeder, der mit dem schon mal geredet hat bei dir, hat Bass. Vielleicht der Lukas nicht so, aber ich hoffe, er hört sich halt nicht an, gell? Nein, aber du, Spaß beiseite. Nein, ja, stimmt, ja, er ist ja auch Erscheinung. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, wie groß er war oder ob der Schnee auf seiner Seite des Korridors, also in der Mixzone, ob der höher war, aber er ist, glaube ich, auch eine Gestalt. Also, er ist mir richtig, richtig groß vorkommen. Die kannst du jetzt nicht sagen, aber der wird schon 90 gewesen sein. Mhm. Er hat eine ganz tiefe Stimme, ja. Also, es ist, perfektes Englisch, so wie man es halt vor die nordischen Länder kennt, die nicht mit Synchronisation wie mir aufwachsen, sondern mit Originalen. Also, immer noch das meiste, neben der guten Bildung, das meiste Englisch ja immer noch aus dem Fernsehen generieren, gell. Also, unheimlich gutes Englisch, flüssiges Englisch. Im Kopf finde ich sehr gut, also schon sehr weit für sein Alter, auch so wie man es bei vielen Nordischen jetzt eher, ich kenne es halt mehr von den Norweger, kennt. Also ja, aber er ist eine Gestalt und er hat eine tiefe Stimme. Ja. Ich weiß nicht, ob er Zeit hat oder Lust, um mal bei dir aufzutreten. Vielleicht kann er auch Deutsch, soweit sind wir nicht gekommen im Gespräch. Aber jetzt dann ja nachdem er ja ausgeschieden ist, ja nicht ganz, ganz so gesprächig, muss ich ja zugeben. Aber er ist sowohl vom Bass her, wie auch von der Erscheinung, starkes Auftreten.
Starkes Auftreten. Wie schaut denn der Connoisseur Bernd Schmelzer, der dann den Schladming-Slalom wieder wahrscheinlich mit Rainer Schönfelder übertragen wird?
Wahrscheinlich sicher, ja.
Wahrscheinlich sicher. Bernd, wenn du auf uns Österreicher, da nehme ich mich jetzt mit ins Boot, schaust. Also wir haben vor der Saison ein bisschen gesprochen, auch mit dem Roman, mit dem Lukas Zara. Da hat sich der Marco Schwarz schon geoutet als immer noch Slalom erste Disziplin. Jetzt ist Dominik Raschner, ja, hat die Gunst der Stunde genutzt, ist natürlich sehr gut gefahren, alles knapp beieinander. Aber was siehst du, wenn du die Österreicher siehst? Angst wird einem nicht mehr wahrscheinlich, Bernd.
Ach, das will ich jetzt gar nicht so sagen. Also ich würde mich auf ein deutsch-österreichisches Duell oder österreich-deutsches, muss man ja sagen, dann in Schladming, würde ich mich sehr freuen. Und Linus gegen Feller, gegen Schwarz, gegen Raschner, gegen Strein. Also da gibt es ja jede Menge. Die Liste lässt sich ja weiter fortsetzen. Das hätte doch sehr viel Charme und das wäre mal wieder so ein bisschen so ein 2.0-Erlebnis. Hirscher Neureuther aus früheren Jahren. Also darauf würde ich mich schon freuen. Und jetzt auch schon die Österreicher abzuschreiben, ich glaube, zu dem Zeitpunkt der Saison möglicherweise noch ein Ticken früh. Lass mal alle ihre Ski richtig in den Griff bekommen, nach Materialwechseln und so weiter und so fort und ein paar Rennen ins Land gehen, dann sieht die Situation schon wieder ganz anders aus. Also das wäre aus Regisseurssicht natürlich mein Highlight. 4 Österreicher unter den ersten 5 und Linus führt nach dem ersten Durchgang.
Okay, ja, auf seinen, und das kann man ruhig sagen, auf seinen Headschieren. Ja, also das ist natürlich schon spannend, weil das war ja ins Ungewisse. Ich bin mir sicher, er wird Skier getestet haben. Und hat dann das Richtige gefunden. Roman, wir müssen auch zu den Frauen schauen. Wir schauen dann auch gleich zu Lena Dürr mit dem Bernd. Aber bei den Frauen, was hörst du? Und das ist ja eigentlich so früh in der Saison natürlich eine traurige Nachricht. Federica Brignone, vielleicht schafft sie es bis zu den Olympischen Spielen. Aber Lara Gut hat es ordentlich aufgestellt in Copper Mountain. Roman, was weiß man über die Lara? Ich meine gelesen zu haben, dass das Knie nicht gut ausschaut. Aber du bist da sicherlich tiefer drin im Thema.
Ja, natürlich. Das war, glaube ich, Freitagvormittag ist sie nachgekommen. Ich glaube, Donnerstag ist sie gestürzt. Auf jeden Fall ist das dann in das Wochenende mal schon mal als Welle hereingebrochen. War natürlich ein medial Riesenthema. Ich glaube, wir waren dann haben eh dann geschmunzelt, weil am Samstag zum Rennen hin hat, glaube ich, die Schweizer Blick neun Seiten Lager gut gemacht. Eine quasi Chronologie des Unfalls, da war alles andere dann zeitrangig. Auch Kamil Rast. Was ich gesprochen habe mit die, also ich bin im Pressezentrum von Gurgel neben am Jérôme gesessen, Jérôme Krieg, das ist Pressesprecher der Schweizer Damen. Hab mit ihm da ein bisschen geplaudert und ja, also hab auch mit verschiedenen anderen Leuten gesprochen. Also es ist so ziemlich, ich weiß jetzt nicht, wann das zeitlich soll, das Zerschatz quasi am Dienstag, sie lassen sich jetzt ein bisschen mehr Zeit zum das verkünden. Hat wahrscheinlich jetzt keinen, ich weiß nicht, ob es vielleicht heute oder jetzt schon irgendwann rauskommt, aber es ist mir ziemlich sicher, Kreuzbandriss und glaube ich, Innenbandriss und mit Meniskus, was ich jetzt gehört habe, schon von mehreren Seiten. Ich kann es nicht genau sagen, wieso hast du das jetzt so ein bisschen hängen lassen, weil sie ist am Samstag ja, glaube ich, noch am Samstag von Denver dann zurückgeflogen, sollte dann gleich mal in Genf einen Termin gekriegt haben, ob es jetzt beim Oliver Siegrist, was da glaube ich ist, ihrem Arzt, der da das gegenüber der Schweizer Zeitung der Le Nouvelliste kundgetan hat oder verraten hat quasi, also in dem Gespräch mit ihr, was da ist, über Röntgenbilder anscheinend, dass sie alles schon serviert bekommen hat und dann auch quasi verraten hat, was er für Unmut auch gesagt hat im Team, was dann auch wieder widerrufen ist und so. Anscheinend, aber irgendwann sollte jetzt der Zeitpunkt sein, ich kann es nicht genau sagen, vielleicht was ist der Bernd, wieso man das so ein bisschen hinauszögert. Du weißt es, ja?
Ja, okay. Bitte, Bernd, bitte.
Dann mach du gleich weiter.
Ich wollte euch jetzt noch ein bisschen spekulieren lassen, aber Spannung ist jetzt raus. Also gibt gerade die Pressemitteilung, Kreuzbandriss. Es ist ein Innenbandriss und ein Meniskusriss im linken Knie. Und das ist jetzt also festgestellt worden, ist offiziell. Sie lässt ihre Zukunft auch jetzt noch offen, hat sie gesagt, Lara Gut. Weil es war ja klar, letzte Saison für sie. Sie wollte ja aufhören nach Olympia. Und ihre zweite Heimat, wie gesagt, Cortina. Und jetzt hat sie aber gesagt, nee, sie wird sich die sportliche Zukunft noch offen lassen. Ziel ist, vollständig von der Verletzung zu erholen, volle Leistungsfähigkeit wieder zu erreichen. Und dann werde ich wissen, was die Zukunft für mich bereithält. Das mal aus der Pressemitteilung, die gerade eben gekommen ist. Also während wir hier sprechen, kommt diese Pressemitteilung aus der Schweiz. Da wird man dann schauen, wie es weitergeht. Also Kreuzbandriss, Meniskusriss, Innenbandriss und Karriereende ist jetzt noch offen.
Oder war ja mal nicht so schlecht mit der Diagnose.
Hast gut gemacht. Dann Bernd, lass mich vielleicht dann jetzt den Bogen spannen. Also Brignone wird den Gesamtweltcup in diesem Jahr nicht gewinnen, Lara Gut auch nicht. Muss also nach Adam Riese Emma Eicher einfach an dieser aufstrebenden jungen Amerikanerin, Schifrin heißt sie, glaube ich, vorbei, aber für mich eigentlich auch nichts Unüberwindbares, kann man jetzt schon den Sekt einkühlen zu Hause? Bei Eichers. Was denkst du, Bernd?
Ja, ist die Frage, worauf man anstoßen möchte. Also
den Sekt kann man Silvester, immer, Silvester, Jahreswechsel.
Genau, also den Sekt kannst du immer in den Kühlschrank stellen. Säckchen geht immer, aber ich glaube, auf den Gesamtweltcup, das würde ich jetzt echt für mega verfrüht halten, zu sagen, die macht jetzt, weil die zwei ausgefallen sind und Schifrin vielleicht Abfahrt und Super-G nicht fährt, dass sie jetzt hier den Gesamtweltcup gewinnt. Also das halte ich jetzt für sehr optimistisch. Und ich glaube, wenn das eintreten sollte, dann kannst du 3-4 Sekt dir kaltstellen im Kühlschrank. Wenn du mit der Prognose jetzt zu diesem Saisonzeitpunkt am Ende richtig rausgehst aus der Nummer, dann würde ich von dir auch gerne Lotto sein haben fürs nächste Wochenende und fürs übernächste auch gleich. Also das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig. Man hat ja auch gesehen, wie schnell das geht. Levi, Podest, Gurgel, weit weg vom Podest. Also das muss man, glaube ich, mal jetzt schauen, wie es auch im Speed läuft. Wenn dann Europa kommt, was passiert jetzt in Amerika drüben? Wie wird es in St. Moritz dann im Dezember? Dann wird man, glaube ich, mal schon ein bisschen weitersehen. Und ansonsten kann ja so viel passieren, wenn du das miterlebst. Auf einer Strecke von 30 Sekunden ist, glaube ich, gewesen, wo Lara Gut sich verletzt hat und mal das Knie komplett ramponiert hat. Auf einer leichten Einfahrstrecke. Leichten Trainingsstrecke in Copper Mountain. Wenn du siehst, wie schnell das geht, glaube ich, sollte man jetzt sehr, sehr vorsichtig sein mit irgendwelchen Prognosen. Aber sie hat natürlich eine gute Chance, hat der Felix auch gesagt. Und auch da kann man ja nur sagen, wenn man vier andere vorher aus dem Klassement rausnimmt und sie wird am Ende Fünfte, dann die anderen ziehen nimmst du raus, dann hat sie den Gesamtweltcup einfach gewonnen.
Ja, aber Roman, das wirkt jetzt abschließend. Wer ist denn? Also erstens mal glaube ich, dass Schifrin ab und zu einen Super-G vielleicht schon mitnimmt, vielleicht sogar in St. Moritz. Aber wer ist denn da noch da? Ist es jemand wie Sofia Goccia vielleicht? Weil es hilft natürlich immer, wenn du Rennen gewinnst, wenn du den Gesamtweltcup gewinnen willst. Vierte Plätze sind gut, Siege sind besser. Wen sehen wir denn da überhaupt noch? Mir fehlt jetzt gerade ein bisschen der Überblick und die Fantasie. Wer da außer Schifrin und eben Eicher, wen übersehe ich da? Goccia wahrscheinlich.
Ja, du übersiehst wahrscheinlich weniger. Ja, Goccia gerne immer wahrscheinlich. Die kann richtig viel und die kann auch riesentoll auf, wenn sie will. Aber da ist ja natürlich immer die Geschichte mit, wie oft ist richtig gut, weil bei der Sofia Goccia ist halt doch immer so, dass es immer, sie gewinnt, dann auch mal mit einer Sekundenvorsprung, also zerschmettert alle anderen, tippt dann auch wieder mal raus. Also sie ja doch vom Typus jemand, der sehr am Limit immer ist, gell? Und das oft in den Bogen auch überspannt, gell? Ansonsten, ich hätte jetzt auch, also ich meine, es fehlen ja alle, gell? Die Petra Vlhová, die ist ja irgendwo in der Versenkung verschwunden, momentan schon. Also da höre ich
leider.
Wenig, ganz, ganz wenig. Dann haben wir eine Brignone, ist jetzt wieder Ski gefahren in Cevinia. Aber ansonsten, ja, ist das einmal für Olympia was und dann wahrscheinlich nur für dort. Und hinten aus, ich hätte es auch, also ich habe auch mit dem Andi Puelach in Sölden ein bisschen länger geredet, der natürlich von Natur aus, ich kenne ihn jetzt auch schon sicher 15 Jahre, immer den Ball flach hält und auch bei Emma Eicher den Ball flach hält. Aber ehrlich gesagt muss man schon sagen, wenn das Paket einigermaßen zusammenstimmt, gell, und das tut es ja anscheinend in allen Disziplinen, bis auf den Riesendorlauf, ich glaube ja auch, dass die der Michaela Schifrin gefährlich werden kann, die ich natürlich Schifrin immer noch für die Favorite Nummer 1 halte. So wie wir es jetzt schon mal gesprochen haben mit dem Tom Heberlein, muss ja leider beim Tom sein. Tom hat vollkommen recht gehabt, es ist unwiderstehlich, wie sie fährt. Ja, ich weiß nicht, bei dir ist alles unwiderstehlich bei der Michaela Schifrin. Sie hat ja wirklich, also sie hat ja unheimlich stark den Slalom-Schwung, also sie da ganz, also im Slalom, sie ist jetzt schon momentan jetzt schon ganz schwierig, dass man die nur irgendwie der nahe kommen kann. Natürlich gibt's genug, meine Lada Kulturi ist auch in vielerlei Hinsicht, kann auch sehr viel, kann vielleicht, wenn es alles aufgeht, auch im gesamten Körper die vorderen Ränge mitsprechen. Also, muss ja auch natürlich ein unheimliches Talent, aber das ist natürlich auch wieder sehr junge, so genau wie die Emma Eiche. Emma Eiche ist ja, glaube ich, 22 ist jetzt gerade geworden, gell, im November. Und die Kultur ist ja, glaube ich, 19 Jahre, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe. Also das ist eher etwas Aufbauendes, was da kommt. Und die Michaela Schifrin ist da im Gegensatz dazu der alte Hase. Und ich bin bei dir, mir fällt dazu wenig Einheuer, der da. Also Lara Gut ist jetzt weg, Brignone ist weg, Vlhová ist schon länger weg. Also jeder, der einige Disziplinen kann, diese Allrounderinnen, die sind rar gesellt.
Ja, von den Österreicherinnen sowieso nicht. Dann schauen wir uns die Wochenendrennen an, Übersee, bis es dann zurückgeht nach Val d'Isère, nach Gröden, die Klassiker, die anstehen, St. Moritz bei den Frauen. Wir werden nach wie vor natürlich aufmerksam lauschen, wenn der Bernd mit dem Felix kommentiert, wer dann der schnellste Mann ist, trotz Fehler oder wegen Fehler, ohne Fehler, wenn alle anderen ausscheiden. Ich bedanke mich herzlich bei Bernd Schmelzer und bei Roman Stetzel. Kurze Pause in der Big Show 737.
Servus, grüß euch, da spricht der Hans Knaus und ihr hört Sportradio 360. Viel Spaß noch.
Es ist die Big Show 737, Sportradio 360 und wir machen weiter mit dem Biathlon. Wir machen weiter mit Corbinian Eisenberger von der Süddeutschen Zeitung. Servus Corbinian.
Servus Jens.
Beginnt Corbinian jetzt in Östersund eine neue Zeitrechnung, nicht nach Christi, aber fast, müssen wir jetzt sagen, im ersten Jahr nach Johannes. Weil ich fürchte, dass mein Interesse, also es muss mich jetzt wirklich jemand komplett überzeugen, ich fürchte, mein Interesse am Biathlon hing sehr, 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 sehr stark mit der Person von Johannes Tinius-Bö zusammen. Oder dramatisiere ich einmal wieder komplett, lieber Corbinian?
Ja, also ich würde tatsächlich schon sagen, dass du es nicht ganz falsch einordnest. Also ich würde sagen, Zeitrechnung nach Johannes und Tarje, also die Brüder haben ja beide aufgehört. Aber ich bin ja ein sehr positiv denkender Mensch und ich sehe nach dem Abtritt der beiden viel mehr die Chance, dass es im internationalen Männerbiathlon wieder spannender wird, weil Johannes und auch Tarje haben ja wirklich in dem vergangenen Jahrzehnt des Biathlons, kann man schon fast sagen, sehr, sehr viel abgeräumt und für sich beansprucht und so dominiert, dass es teilweise, ja, natürlich beeindruckend war, das zu sehen, aber teilweise vielleicht den ein oder anderen Zuschauer, der ja Biathlon auch verfolgt, weil es oft sehr spannend zumindest war, eher dann so ein bisschen abgeturnt hat, weil es eben nicht mehr so spannend war, weil Norwegen so dominant war und Johannes natürlich alle anderen überragt hat, gerade auch bei den Großveranstaltungen. Insofern gibt es jetzt da schon die Chance, dass der ein oder andere eben nachrückt und das Ganze ein bisschen sportlich interessanter macht.
Ich meine, Norweger, da müssen wir uns ja keine Sorgen machen, da gibt es ja genug, die hier am Start sind. Wir kommen natürlich zu den Frauen, überhaupt kein Thema, aber bei den Männern, wen siehst du da? Ich meine, die Franzosen sind da, aber lass uns gleich zu den Deutschen kommen. Wen siehst du bei den Deutschen, der vielleicht, wie man so schön sagt, im Jahr, in der Saison 2025, 2026 den nächsten Schritt machen kann? Wohin auch immer, hoffentlich in die richtige Richtung.
Ja, ich habe mir natürlich die Deutschen jetzt auch in Vorbereitung auf die am Samstag Beginn der Saison etwas genauer angesehen und übrigens auch die Österreicher. Ja, also bei den Deutschen sehe ich tatsächlich Justus Strelo als denjenigen, also der ist ja 16. im vergangenen Jahr im Gesamtweltcup geworden, war da auch schon teilweise recht stark unterwegs und den sehe ich als denjenigen, der da eventuell jetzt vorne ein Wörtchen mitreden könnte. Philipp Navrat ist auch zu nennen, aber bei Justus Strelo überzeugt mich, dass er wirklich sehr stark am Schießstand ist. Also das ist wirklich enorm und das ist einfach auch konstant. Und von dem, was man so gehört hat, hat er sich auch in der Strecke noch etwas verbessert und man konnte bei diesem Show-Wettkampf in München im Olympiapark, der im Oktober dort zum ersten Mal als quasi inoffizielle Saisoneröffnung ausgetragen wurde, konnte man ihn auch schon beobachten und da hat er genau das gezeigt. Also ich glaube, er ist Dritter oder Vierter geworden in diesem Duett, das es da gab. Und das war auf jeden Fall stark. Also das war, also ja, was heißt Duett? Das war ja so ein Ausscheidungswettkampf, wie es sonst im Biathlon nicht üblich ist. Es gibt ja auch keine Weltcup-Punkte, aber da war er sehr stark und hat mich sehr überzeugt.
So, und da frage ich dich gleich direkt. Ich habe es die Lisa Hauser auch gefragt, letzte Woche oder vor zwei Wochen. Und die Lisa hat irgendwie jetzt nicht sofort den Connex gefunden zwischen, also die Lisa hat eher gemeint, naja, wenn wir schon solche Veranstaltungen machen, dann soll es einen eigenen Wettbewerb oder einen eigenen Weltcup für den Sommer geben, meinetwegen. Ich sage aber, wenn ich sowas habe wie in München und ich habe das 3-4 Wochen vor Beginn der Weltcup-Saison, vielleicht waren es auch 5 Wochen, aber relativ knapp an die Weltcup-Saison, warum nicht für sowas auch Weltcup-Punkte vergeben, Corbinian? Was hältst du von dieser Idee?
Das ist sehr interessant. Ich habe das nämlich der IBU auch schon vorgeschlagen, speziell in München. Also ich habe dort mit den IBU-Verantwortlichen auch über dieses Thema gesprochen, weil ich persönlich die Veranstaltung als herausragend wahrgenommen habe, auch was den Zuschauerzuspruch angeht. Und man hat mir dann von der IBU gesagt, dass das ja ein Einladungswettkampf ist, wo eben nur 60 Athleten insgesamt eingeladen wurden, also 60 bei den Männern und 60 bei den Frauen, und dass man dann keine Weltcup-Punkte vergeben könne. Und das ist quasi von den Kapazitäten, was dann den Schießstand angeht, auch nur schwierig möglich wäre, quasi alle, also das sind ja dann immer so um die 100, die sonst im Weltcup starten, alle einzuladen. Ich persönlich sehe es aber wie die Lisa Theresa Hauser. Ich finde auch, dass wenn man dann so einen Aufwand dort betreibt und wenn man auch die Weltbesten dann da dabei haben möchte, dann sollte man da auch Weltcup-Punkte vergeben. Also ich bin dafür. Und es gab ja in diesem besagten Münchner Olympiapark schon Winter Sportwettkämpfe bei den Skifahrern, wo dann auch tatsächlich Weltcup-Punkte vergeben wurden, auch wenn es ein anderes quasi Format war oder ein anderer Modus war, der dann dort gefahren wurde. Damals am Olympiaberg eben ein sehr kurzer Slalom. Und ich glaube, wenn man das möchte, dann könnte man das im Olympiapark bei den Biathleten auch leisten.
Ja, weil die IBU, ich meine, die sind ja wirklich der Verband aus meiner Sicht, der sich immer was einfallen lässt. Also die sind so flexibel auch, in meiner Wahrnehmung zumindest. Die werden doch bitte ein Format oder die könnten doch bitte ein Format finden, wo es dann eben auch mit begrenzten Schießkapazitäten möglich wäre, weil das wäre natürlich, Schaukampf hin oder her ist immer nett, aber das ist das Gleiche, wenn Sinner gegen Alcaraz in Saudi-Arabien spielen und dann heißt es, ja, 6 Millionen Dollar Preisgeld, interessiert mich trotzdem nicht, weil es eben um nichts geht. Aber wenn es um Weltcup-Punkte ginge, da würde man, also das würde das Ganze nochmal auf ein nächstes Level heben. Da bin ich deiner und auch der Meinung von der Lisa, natürlich. Ja.
Ich glaube auch, wobei man sollte durchaus die IBU, also den Biathlon-Weltverband, lobend erwähnen, überhaupt diese Idee gehabt haben. Und auch die Umsetzung war großartig. Also das gibt es ja jetzt noch zwei, also der Vertrag läuft jetzt für insgesamt 3 Mal, wo sie das machen, auch nächstes Jahr und übernächstes Jahr. Und ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass das in der IBU auch nochmal diskutiert wird. Vielleicht hören sie uns ja zu.
Ich bin mir ganz sicher. Ne? Es gibt ja auch die soften Faktoren. Ja, wenn du da eben jemanden wie den Stefan Steinacher dazu holst als Stadionsprecher, wo die Stimme, du hättest natürlich auch den Karl-Heinz Kaster zuholen können, ja, wo die Stimme irgendwie mit dem Weltcup in Verbindung gebracht wird, dann hat das Ganze ein ganz anderes Flair. Ja, absolut. Also, Justo Strelo ist hiermit notiert, wird am Wochenende sehr, sehr genau hingeschaut. Jetzt war unser Thema, eines der Themen, Corbinian, das wir im letzten Jahr gehabt haben, Julia Simon, die sich einen kleinen Spaß gemacht hat, wie sie uns hinten raus erzählen wollte, dass sie einfach mal mit der Kreditkarte ihrer Teamkollegin Justine Bressas-Boucher einkaufen gegangen ist. Das hat sie jetzt, zugegeben, hat sich entschuldigt, wobei sie hat um Entschuldigung gebeten, weil man kann sich ja nicht selbst entschuldigen. Wie ist denn die Gemengelage, denkst du, oder weißt du, im französischen Frauenteam?
Ja, also das hat sich jetzt schon ganz schön hochgeschaukelt und dann absolut zugespitzt in einer Gerichtsverhandlung, wo sie dann die ganzen Vorwürfe eingebrannt hat und wo sie dann auch erklärt hat, dass sie sich da gar nicht mehr so richtig erinnern kann. Also von allem, was man jetzt so aus Frankreich, wo die Medien ja einfach noch näher dran sind als wir, mitbekommen hat, ist, dass das schon irgendwie eine Art Krankheitsbild bei ihr ist. Also, weil sie hat ja überhaupt nicht nötig, da ging es irgendwie um, um einige 100 Euro vielleicht insgesamt ein niedriger vierstelliger Betrag. Das hat ja so eine erfolgreiche Athletin, ich meine, die Frau ist zehnfache Weltmeisterin, gar nicht nötig. Das hat sie auch gesagt, da ging es nicht ums Geld, das ist ein anderes Thema bei ihr. Und die zur Gemengelage gehört noch dazu, also dass da im Moment im französischen Frauenteam wirklich ein Riesenwirbel herrscht. Nicht nur deswegen, sondern gibt eigentlich mehrere Gründe. Der zweite und auch da, erweist sich Justine Bressas-Bégé, also sie ist auch da wieder beteiligt. Und zwar soll die Jugend-Olympiasiegerin Jean Richard, die ja auch jetzt schon im Weltcup sehr erfolgreich ist, das Gewehr ihrer ebenfalls sehr vielversprechenden Teamkollegin Océan Michelon manipuliert haben. Das soll soll auch im vergangenen Winter passiert sein. Und dabei ist sie in Flagranti erwischt worden oder soll sie erwischt worden sein. Von wem? Von Justine Bressas-Bégé. Und wenn man das so mitbekommt und liest, da denkt man ja wirklich, dieses Team der Französinnen hat da eine Art oder braucht offenbar eine Art Polizistin, und Bressas-Bégé sieht sich da irgendwie in der Rolle, da einen Skandal nach dem anderen aufzuklären. Und das führt so weit, dass jetzt da auch der Cheftrainer offenbar sehr überfordert zu sein scheint und jetzt auch überlegt, den ganzen Laden hinzuschmeißen, was höchst kurios ist, weil diese französischen Frauen sind ja im Biathlon das absolute Nonplusultra, wenn es um die Leistungen geht. Also man muss sich nur mal Lou Jeanmonod auch anschauen, die haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, die Gott sei Dank scheinbar in keinen Skandal verwickelt ist. Und ja,
noch nicht, Corbinia, noch nicht. Justine Bressas-Bégé wird schon was finden.
Ich will ja überhaupt gar nichts beschreien. Nee, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Die wirkt überhaupt nicht wie eine, die für sowas irgendwie groß offen wäre oder im Verdacht wäre. Das war ja ein dramatisches Saisonfinale, wo dann die deutschen Biathlon-Frauen das bessere Ende für sich hatte, oder in dem Fall Franziska Preuß. Wir erinnern uns ja noch an dieses Sekundendrama. Die waren ja wirklich, da ging es ja wirklich um jeden Weltcup-Punkt, und ja, das ging dann besser für die Deutsche aus. Aber wir werden das natürlich thematisieren müssen, auch bei uns in der Zeitung, und werden wir dann in den nächsten Wochen auch beobachten. Langweilig wird es da auf jeden Fall nicht.
Ja, auf keinen Fall. Jetzt kenne ich ja niemanden aus der Biathlon-Community, aber dieser Verlust von Laura Dahlmeier, spürt man den irgendwie? Hast du mit irgendwelchen Leuten gesprochen? Ich weiß ja nicht, inwieweit die Laura Dahlmeier auch mit den Athletinnen oder mit den Athleten noch irgendwie Kontakt hatte, aber sie war natürlich Teil jetzt dann halt als Medienschaffende dieser ganzen Community. Kann man das in irgendeiner Art und Weise vielleicht beschreiben, festmachen, wie Laura Dahlmeier dem Biathlon fehlen wird?
Man konnte es, finde ich, in München schon sehr gut spüren an diesem Wochenende. Wurde Laura Dahlmeier, also es waren ja zum Beispiel auch Magdalena Neuner war vor Ort, Stefan Steinacher hat ja auch mit ihr übers Mikro gesprochen. Und so fidel diese ganze Veranstaltung war, als das Thema auf Laura Dahlmeier kam, da hat man schon auch gemerkt, auch im Publikum, dass das natürlich schon ein Einschnitt ist für die Biathlon-Welt. Und ja, also Laura Dahlmeier gehört ja auch am Mikrofon des deutschen Fernsehens halt einfach dazu, wie der Schießstand und wie das Grillwürstel, und ja, das ist oder sogar noch mehr als das. Das ist schon, das wird man auch in dieser Saison immer wieder, denke ich, spüren. Und sie haben ja, also was sie jetzt gemacht haben, sie haben einen Laura Dahlmeier-Preis ausgegeben, der dann, ich glaube, einmal im Jahr verliehen werden soll. Das wird man immer wieder zu sehen und zu hören bekommen, und das ist auch gut so, weil diese Frau nicht nur fürs deutsche Biathlon, sondern überhaupt für den deutschen Sport und auch für den internationalen Sport einfach so viel geleistet hat als Bergsteigerin, als Biathletin. Und das, glaube ich, ist auch für ihre Familie wichtig. Die ist ja wirklich aus dem Leben gerissen worden, und Insofern finde ich das gut, dass das mit so viel Warmherzigkeit und Demut behandelt wird, dieses Thema. Wie nimmst du es denn in Österreich wahr? Also war das da auch groß Thema?
Eigentlich nicht, ganz ehrlich. Ich wohne ja in München, also ich habe natürlich alles mitbekommen, was ihr geschrieben habt in der SZ. Also eigentlich habe ich es nur bei euch, weil habe ich mich komplett umfassend informiert gefühlt. Ja. Und ich kenne ja die österreichische Szene auch nicht. Ich habe mit Stefan Steinacher auch nicht drüber gesprochen. Also wir haben uns beim Tennis im Sommer das letzte Mal persönlich gesehen. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so ein Schock gewesen. Klar, weil die Laura halt Deutsche war, aber ich habe das Thema mit Lisa Hauser auch nicht angesprochen. Das wäre natürlich mein Versäumnis gewesen, weil die beiden haben ja auch, glaube ich, gemeinsam auch noch Wettkämpfe bestritten, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege.
Ja, sicherlich. Aber es mag vielleicht einfach auch daran liegen, dass das Thema Biathlon in Österreich in den vergangenen Jahren ja vielleicht ein bisschen nicht ganz einfaches Thema war und vielleicht teilweise auch dann nicht ganz so groß gefahren wurde, wenn man sich mal so den Gesamtweltcup des letzten Jahres anschaut. Bei den Frauen irgendwie eine Art One-Man-Show, kann man schon fast sagen, oder One-Woman-Show, ja, mit Lisa Theresa Hauser, die ist Elfte geworden, und bei den Männern mit Simon Eder, tut mir leid, aber ich muss das erwähnen.
Der ewige Simon Eder.
Also, das ist ja die positive und lobende Erwähnung. Also, der ist mit seinen 42 da der Einzige, der es noch so in der Weltelite da mithalten kann. Aber da muss man sich schon ein wenig Sorgen machen, wenn man das so beobachtet. Jetzt haben sie einen Trainerwechsel vollzogen bei den Männern und sich da neu aufgestellt. Christoph Sumann hat da jetzt auch im Hintergrund Grund das Sagen. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was da entsteht, ob da was entsteht, ob sich da etwas verändert, ob sie es zurück unter die Top 10 der Nationenwertung schaffen. Da sind sie ja auch rausgerutscht. Das werden wir auf jeden Fall beobachten.
Ja, also da muss man natürlich dazu sagen, dass Anna Gandler, die immer stärker geworden ist, also ganz, ganz weite Strecken des vergangenen Jahres gefehlt hat, weil sie krank
war. Ja, natürlich. Klar, die hatte ja mit ihren Schlafstörungen da zu kämpfen und dann musste sie auch irgendwie rausgehen. Ja, da muss man natürlich nur ihr die Daumen drücken und hoffen, dass sie zurückkommt. Das wäre eine große Bereicherung.
Ja, auf jeden Fall. Dann lass uns einen ganz, ganz kurzen Schlenker noch zum alpinen Skisport machen, weil ich natürlich weiß, dass du dem deutschen Team sehr, sehr genau auf die Bindungen, auf die Platte, auf überall hinschaust. Romy Ertl hat ihr Debüt gegeben in Lewe im Slalom mit einer nicht guten Nummer. Sie ist jetzt, glaube ich, im Europacup, wenn ich es richtig verstanden habe. Hast du dennoch einen Eindruck gewinnen können, vielleicht auch in deinen Gesprächen? Wie ist die mittelfristige, die kurze Perspektive? Wie wird der Werdegang? Was ist der Plan für Romy Ertl, der Tochter von Martina Ertl?
Genau. Also zuerst mal diese sehr, sehr kurze Fahrt. Sie ist ja im ersten Lauf dann schon ausgeschieden in Lewe von Romy Ertl. Die würde ich jetzt nicht überbewerten. Wenn du mit Startnummer, ich glaube, 65 darunter fährst.
Du musst voll riskieren. Ich meine, hilft ja nichts. Du musst dann volle Kanne gehen. Ja,
ja, das ist natürlich auch in Lewe, wo es an dem Tag sehr kalt war und die Piste einigermaßen gehalten ist. Mit Startnummer 65 ist die Piste eine absolute Horrorpiste. Das ist einfach so. Und dann war es ihre Premiere. Sie ist 17 oder 18, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Also sie ist noch sehr, sehr jung, aber von allem, was man vom DSV so zuletzt gehört hat, wenn man sich über den deutschen Nachwuchs unterhalten hat, dann fiel eigentlich bei den Frauen immer der Name Romy Ertl, dass die sehr stark sein soll. Und ich habe sie leider noch viel zu selten fahren sehen. Aber wir müssen das beobachten. Ich denke, das ist eine, die wird kommen. Und wenn sie, und das ist ja offenbar erwiesen, wenn das Blut von Martina Ertl in ihren Adern fließt, dann kann das nur gut werden. Und Martina Ertl war ja zu dieser Zeit in den 90ern und dann auch noch 2000ern unterwegs, als das deutsche Frauenskifahren damals noch das Nonplusultra war. Da kann man heute natürlich nur von träumen, aber wer weiß, also wenn ich mir die Emma Eicher anschaue, wenn da noch eine Romy Ertl dazu stößt, auf der dann vielleicht auch nicht die dann nicht die ganze Leistungslast zu tragen hat, dann wären das schon mal zwei. Ja, also da ist mir jetzt gar nicht so bange, sondern da freue ich mich schon eher auf die nächsten Jahre im deutschen Frauenskisport.
Keine Frage. Emma Eicher, sag ich, könnte in diesem Jahr einen Gesamtweltcup gewinnen. Federica Brignolin wird keine Rolle spielen. Lara Gut scheint leider verletzt zu sein. Michaela Schifrin, die eine aufsteigende Form bewiesen hat in den ersten beiden Slaloms, könnte noch die zu große Hürde sein. Aber ich würde, wenn Emma in Abfahrt Super-G noch besser geworden ist, was man natürlich bis jetzt noch nicht weiß, hat alle Chancen. Schauen wir mal. Corbinian, super. Ich freue mich sehr, dass du Zeit gehabt hast. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 737 von Sportradio 360.
Hallo, ich bin Julia Görges und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, es ist die Big Show 737 und wir machen weiter mit der deutschen Eishockey-Liga, beziehungsweise mit dem deutschen Eishockey. Und das machen wir vielleicht mit Ruben Stark von der Münchner Abendzeitung, der gleich hoffentlich auch dazukommt, aber schon in der Leitung ist our very own, also das sage ich jetzt einfach, er ist von vielen Outlets, the very own Franz Büchner. Servus Franz.
Hallo, grüß dich.
Franz, vor ein paar Wochen, und so lang ist es noch gar nicht her, aber da hat der Deutschlandcup stattgefunden, wie jedes Jahr, und ich habe mich da gefragt, na, wie signifikant ist es denn und für wen ist dieser Deutschlandcup überhaupt wichtig?
Ja, der ist natürlich, nennen wir es mal, in dieser Saison schon deutlich wichtiger als ohnehin.
Weil es Olympiasaison ist.
Weil es eine Olympiasaison ist und du halt nicht so viele Möglichkeiten hast überhaupt, die Spieler dir mal anzuschauen als Coach, als Terry Kreis in dem Fall, für den generell der Deutschlandcup wichtig ist, weil es eben über das Kalenderjahr gesehen wenig Möglichkeiten gibt. Also man nehme mal nur, man weiß ja, jedes Jahr ist WM. Und die WM hat natürlich in Europa schon einen durchaus gewissen Stellenwert, ja, einen höheren auf jeden Fall als in Nordamerika. Da will man schon gut abschneiden. So, du hast natürlich dann Jahr für Jahr das Problem, halt zu gucken, wer ist in Form, wer könnte da reinpassen und so weiter. Und es gibt halt verdammt wenig Möglichkeiten vor der WM, das zu testen. Also klar, du hast die WM-Vorbereitung, das sind ein paar Wochen, da sind auch ein paar Spiele mehr, aber mal abgesehen davon hast du in der laufenden Spielzeit einfach nur zwei Zeitfenster normalerweise gehabt. Das ist A, dieser Deutschlandcup, diese Pause im November und dann nochmal im Februar meistens so eine U23-Maßnahme, die natürlich eher so perspektivisch da unterwegs ist. Von daher ist das für den Trainer natürlich enorm wichtig, diese Spiele. Und in dieser Saison, wie gesagt, nochmal wichtiger, weil Olympia, ist klar, ist dann nochmal ein bisschen früher als WM, logischerweise. Also du hast dann nächstes Jahr natürlich zwei große Geschichten, zwei große Turniere. Also von daher, das ist schon, hat schon einen übergeordneten Stellenwert, würde ich sagen, weil du einfach jetzt mal eine Möglichkeit hattest, da mal zu gucken, wer sich anbietet, gerade für die Olympischen Spiele, jetzt mal abgesehen von den schon gesetzten NHL-Spielern. Das ist sicherlich schon wichtig gewesen, ob das dann am Ende auch alles Spieler sind, die da mitgemacht haben, die dann da mitgenommen werden, ist mal dahingestellt, aber ne, wenn man es in der Warte sieht, mehr Möglichkeiten hast du nicht, da zu gucken.
Ja, also du sprichst natürlich an, der NHL-Spieler ist ja nicht da, Leon, Moritz Seider und wer da sonst noch in Frage kommt, aber gibt es in der Nationalmannschaft auch die Idee, also in der Fußballnationalmannschaft sagt man immer, der FC Bayern stark ist, okay, dann ist alles gut, weil dann habe ich einen starken Bayern-Block in der Nationalmannschaft. Macht das Harry Kreis auch, dass er Blöcke zusammenspielen lässt, meinetwegen von den Eisbären Berlin, wenn es denn die Möglichkeit gibt, oder wird da bunt durchgemischt? Und gleich die Anschlussfrage, wie passt Leon dann da rein?
Ja, das wurde jetzt schon so gemacht, auch aus verschiedenen Gründen tatsächlich. Also es waren jetzt beim Deutschlandcup enorm viele Spieler aus Straubing und Mannheim dabei. Mhm. Wenn man mal auf die Tabelle geguckt hat, auch zu dem Zeitpunkt oder auch jetzt mal schaut,
aus
dann
Gründen,
weiß man,
aus
warum. Ja, weil die halt gut performen und die haben dann auch durchaus zusammen gespielt in den Reihen. Ne, das macht ja Sinn. Die kennen sich aus dem Verein, die sind eingespielt. Warum sollte man die dann groß auseinanderpflücken, gerade für so eine kurze Maßnahme mit drei Länderspielen in so einem kurzen Zeitraum? Also von daher, ja, das wird schon so praktiziert. wenn sich's halt anbietet. In dem Fall waren jetzt, glaube ich, aus Berlin gar keine Spieler dabei, weil man da natürlich auch den Eisbären ein Stück weit entgegengekommen ist, die ja diese lange Verletztenliste haben, über die haben wir beim letzten Mal ja gesprochen, und denen dann jetzt vielleicht da nicht noch mehr zumuten wollte, den die gerade spielen. Von daher ist das halt, wie gesagt, auch immer so ein bisschen schwierig, dann wirklich eine klare Einschätzung zu bekommen, weil natürlich von den Eisbären auch ein paar Spieler gibt, die mit Sicherheit heiße Kandidaten sind auf einen Olympiaplatz oder einen WM-Platz in der Folge, die jetzt nicht dabei waren. Also auch die müsstest du dann natürlich noch da reinbekommen. Und von den NHL-Spielern ist dann auch klar, die bringen halt ihre Qualität mit. Da musst du halt Leute finden, die drumherum funktionieren, würde ich sagen. Du kannst natürlich auch überlegen, auch das ist immer eine...
NHL-Block zu machen.
Genau, so eine Maßnahme. Machst du jetzt einen NHL-Block, machst du jetzt drei Seitel Stützle Peterka zum Beispiel in eine Formation, ist natürlich eine Möglichkeit. Kannst du natürlich auch auseinanderziehen, um das ein bisschen weniger ausrechenbar zu machen, was da kommt. Also das ist am Ende natürlich dann wahrscheinlich auch eine Tagesentscheidung mitunter, die Harry Kreis dann da treffen muss Richtung Olympische Spiele. Aber so an sich wären das so natürlich die Optionen, ganz klar. Aber klar, die NHL-Spieler kannst du irgendwo hinpacken. Die spielen ja jetzt auch nicht miteinander in ihren jeweiligen Teams. Also die bringen halt ihre Qualität mit und das wird sicherlich weiterhelfen.
So, du sprichst das an, Straubing. Also na, wir müssen zuerst ganz kurz zu Michael Körner zurückgehen, der gesagt hat, okay, wenn ein Kollege sieht, er muss nach Schwenningen im Dienstplan, also im Basketball ist es so, wenn jemand nach Trier muss, dann rennt er mal einfach mal gegen die Wand, weil er sich denkt, das kann nicht sein. Haut seinen Kopf gegen die Wand, weil es wirklich mühsam ist. Ist es wirklich so, dass Schwenningen in, du betreust ja viele Sportarten. Der Michael hat gesagt, also Körni sagt, nach Trier brauchst du 3 Tage, wenn du im ÖPNV fährst, ungefähr, also ein bisschen überspitzt. Und ich weiß, Schwenningen ist auch schlimm. Ist Schwenningen das Schwierigste für dich oder gibt es vielleicht in der dritten Liga auch irgendwas? Wo, Franz, ist es logistisch am schwierigsten für dich hinzukommen?
Ja, es gibt schon so ein paar Kandidaten mittlerweile. Es ist lustig, dass du jetzt Schwenningen ansprichst, weil ich tatsächlich jetzt kommenden Sonntag das erste Mal in dieser Saison nach Schwenningen muss.
Du darfst, ja.
In dem Fall werde ich es aber verbinden können, weil ich am Vortage noch in Ulm gastiere beim Fußball und dann quasi auf halber Strecke sozusagen schon unterwegs bin. Ja. Deswegen, Schwenningen ist schon so eine Herausforderung. Also ich bin es noch nie mit Öffentlichen gefahren. Ich weiß nicht genau, wie man mit Öffentlichen dahin kommt, aber ich kann mir vorstellen, es ist etwas komplizierter, als sich einfach in ICE zu setzen und 3 Stunden irgendwo hinzutuckern und dann da auszusteigen. Ja. Also irgendwo umsteigen wird man sehr wahrscheinlich müssen. deswegen, nee, ich fahre das immer mit einem PKW, aber auch das ist etwas mühsam, je nach Tageszeit und vielleicht auch Tag. Also Sonntag wird's gehen, aber Freitag Nachmittag dahin zu fahren, das kann sich schon mal ziehen. Also aus München jetzt gesehen. Ja, ich rede jetzt aus der München-Brille. Und da gibt's jetzt ja mittlerweile auch ein paar andere Standorte, die ein bisschen entfernt sind, auch beim Fußball, wenn man mal, oder auch beim Eishockey, man muss auch mal nach Mannheim. Und das ist auch nicht näher dran als Schwenningen. Es zieht sich genauso lang, auch wenn es mit dem Zug leichter und einfacher zu erreichen ist, logischerweise. Ich war diese Saison auch schon in Dresden. Das ist eine halbe Weltreise. Also das setzt dann dem Ganzen natürlich eine Krone auf, weil das sind ungefähr 5 Stunden Autofahrt von München aus. Also das sind schon ein paar Ecken. Man kommt jetzt nicht so oft dorthin, aber irgendwer und irgendwie muss es ja funktionieren. Wenn du halt so an sich dort keine Leute hast, in so einem Cluster zumindest, dann muss halt jeder mal hin. So funktioniert das ja auch seit Jahren mit Schwenningen, das ist dann auch okay.
Würden jetzt böse Zungen sagen, wenn man nach Dresden muss und möchte, um Eishockey zu schauen, sollte man das dringend in diesem Jahr tun. Weil im nächsten Jahr wird Dresden...
DL-Eishockey.
Also das heißt, da gibt es auch keine magische Aussicht, dass ich da, ich meine, wenn man sieht, mit den Punkten, also schon hinter den Isar und Roosters relativ weit zurück, also 5 Punkte Rückstand jetzt schon. Dresden, da gibt es wahrscheinlich auch wenig Perspektive. Suggeriere ich jetzt einfach mal.
Ja, ist schwierig tatsächlich. Ja, wir sind da jetzt, naja, noch nicht ganz, aber so Richtung Halbzeit der Saison unterwegs. Und wenn du halt da stehst mit 9 Punkten, aus 23 Spielen, 3 Siege in 23 Spielen, mit dem Wissen natürlich, dass du gerade jetzt unter der Woche dieses Spiel gegen die Roosters, gegen Iserlohn, zu Hause 1-6 verlierst. Also welche Perspektive soll es da noch geben, sportlich? Also das, weiß ich nicht, es kann viel passieren, noch ist der Abstand nicht riesig, auf Iserlohn, aber wenn du halt gegen diesen Gegner, das ist das einzige Team, was irgendwie einholbar ist für Dresden, wenn du dann da zu Hause so auf den Sack bekommst, boah, das lässt nicht viel Gutes erhoffen, auch für die zweite Saisonhälfte.
22 Spieltage sind absolviert in der deutschen Eishockeyliga und Ingolstadt führt. Und Franz, ist es recht und billig, wenn man sagt, okay, die ersten 5 Mannschaften, die kann man schon noch zusammenfassen. Die sind auf 5 Punkte beieinander. München 41 Punkte als Fünfter, dann die Kölner einen davor, 2 Punkte davor Mannheim und eben Straubing. Oder siehst du auch in diesem Fünferpack schon jemanden? Ist es vielleicht sogar Ingolstadt? Wenn ich auf die Plus-Minus-Werte schaue, dann führen die da, sind gleich 4 Ingolstädter vorne. Ist Ingolstadt aktuell die beste Mannschaft in Deutschland?
Ingolstadt ist aktuell die beste Mannschaft, weil die tatsächlich seit ziemlich genau einem Monat einfach brutal spielen. Also die haben jetzt 9 Siege in Folge. Die schießen Tore ohne Ende. Also ich fliege gerade mal drüber und stelle fest, dass sie in diesen 9 Siegen immer mindestens 4 Tore gemacht haben. In jedem Spiel. Es ist brutal. Einmal waren es sogar 10. Ja, beim Spiel gegen Köln. Das ist wirklich Wahnsinn, was die zurzeit da abreißen. Oder was heißt zurzeit? Also sich seit 4 Wochen da abreißen. Also das ist wirklich phänomenal nach einem sehr durchwachsenen Saisonstart, wenn wir ehrlich sind. Aber seit diesem Spiel Ende Oktober gegen Mannheim, die zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch Tabellenführer waren und fast noch ungeschlagen dahergekommen sind, das hat irgendwie was ausgelöst. Und jetzt ist denen quasi alle, egal wer da kommt, die knallen alle weg. Also die sind tatsächlich, Stand jetzt im November, das allerbeste Team der Liga. Das ist gut für sie, weil das waren sie ja letzte Saison auch schon. Und sie hatten ja durchaus auch in der Vergangenheit mal so ein bisschen Probleme, nach einer starken Saison eine zweite starke folgen zu lassen. Aber das scheint sich jetzt mal zu ändern irgendwie. Und von daher würde ich tatsächlich sagen, aktuell zumindest, wenn man jetzt mal den Eindrücken Glauben schenken kann, den man so gewinnen kann, dann ist Ingolstadt jetzt gerade das Top-Team der Liga. Sind jetzt auch eben an Straubing vorbeigeflogen. Die waren auch schon mal 8 Punkte weg, die Straubing Tigers, noch vor 2 Wochen oder so. Und jetzt haben sie 3 Mal in Folge verloren. Es kann natürlich dann durchaus schnell mal gehen, dass auch so ein Team mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommt und eine kleine Schwächephase hat. Von daher würde ich das jetzt noch nicht zu hoch bewerten, aber aktuell ist Ingolstadt wirklich beeindruckend stark unterwegs.
Ich mache das jetzt ja auch schon, auch dank Leuten wie dir schon sehr lang, weil ohne euch würde es nicht funktionieren. Und ich weiß aber noch ganz zu Beginn, bei Sportradio 360, als wir 2011 begonnen haben, war 2012 und da war Basti Schwele auch ab und zu Gast und da hieß es, naja, Ingolstadt ist auch deshalb so stark, weil die legen auch richtig Kohle auf den Tisch. Ich weiß nicht, ob es genaue Zahlen gibt, aber wo ordnet ihr denn Ingolstadt, was das Budget anbelangt, ein? Ist das auch da, hinter Berlin und München und Mannheim, sind das da schon die Nächsten? Oder kommt da noch jemand dazwischen? Köln vielleicht auch noch, ja, vor, genau. Ingolstadt.
Köln auf jeden Fall. Und dann, na gut, genaue Zahlen, immer schwierig, die rauszubekommen. Aber irgendwo so, ich sag mal, im oberen Mittelfeld wird Ingolstadt schon rangieren. Von daher, man hat da so ein bisschen was, aber jetzt auch nicht. Das gilt ja quasi generell fürs Eishockey logischerweise, aber in den meisten Fällen zumindest generell jetzt auch nicht übermäßig viel. Also auch die müssen natürlich schauen, dass sie gut scouten, dass sie da Spieler an Land ziehen, die andere vielleicht so nicht auf dem Zettel haben. Das hat jetzt gerade die letzten Jahre echt gut funktioniert, auch mit den Imports, die echt brutal einschlagen. Da hat man schon auch ein bisschen Glück, weil das kannst du ja nie so genau sagen, ob derjenige, welche jetzt dann auch in der deutschen Eishockeyliga funktioniert oder nicht, aber da hatten sie immer ein ganz gutes Händchen. Ja, also ein bisschen Finanzkraft ist schon da, aber wie gesagt, das ist jetzt auch nicht Top der Liga, also mit Mannheim, Berlin können sie auf keinen Fall mithalten.
Du sagst München nicht, also du hat Red Bull ein kleines bisschen...
Ja, München auch, München hat schon auch Finanzpower. Okay.
Und München ist aber, dass ich weiß noch, letztes Gespräch, wie Ruben und Jan dabei waren, hat München sich so gerade ein bisschen gesucht. Haben sie sich gefunden mittlerweile?
Ja, das sieht so aus, ja. Also mit 4 Mann voll gewonnen. Ich, auch über einen längeren Zeitraum, jetzt seit Mitte Oktober auch nur 2 Niederlagen. Also und viele, viele Siege. Das, was wir halt da schon besprochen haben, das greift jetzt so langsam ineinander. Es hat so ein bisschen angefangen über die verbesserte Defensive jetzt. Das war ja auch gerade so in den ersten 10, 12 Spielen der Saison schon ein Thema, dass man da wirklich auch teilweise Lücken hat in der Defensive, die man so nicht kennt. Jetzt funktioniert auch die Offensive gut. Die hat davor auch schon funktioniert. Sie hatten aber auch da immer wieder mal das Problem in Spielen, dass sie zu wenig aus ihren Chancen gemacht haben. Das hat sich jetzt auch geändert und ja, aktuell sind die echt sehr stark. Wenn man nur mal auf die letzten 4 Spiele schaut, da waren Siege in Berlin und jetzt auch gerade zuletzt gegen Straubing dabei, die da noch als Tabellenführer gekommen sind. Also das scheint jetzt so langsam, aber sicher, ich sag mal auch ein Stück weit erwartbar, jetzt auch wirklich zu funktionieren, besser ineinander zu greifen, alles, was da so rumläuft. Und ja, München sollte man auf jeden Fall ernst nehmen.
Machen wir sowieso hier. So, wenn ich deinen Wochenendplan richtig deute, wir wissen noch nicht, was du am Freitag machst. Du bist sicherlich irgendwo unterwegs, aber heißt das dann, der Ausflug nach Schwenningen wird dich in dieser Woche von der NFL fernhalten? Aber Franz, das kann es nicht sein. Sag mir bitte, dass du am Abend zurückfährst und dann das Sunday Night Football Match machst.
Nee. Keine NFL diese Woche tatsächlich mal. Okay. NFL-freier Spieltag für mich. Passthemen einfach nicht. Und nächtliche Spiele habe ich, soweit ich es überblicke, auch nicht abgegriffen in dieser Woche. Was auch okay ist mal. Nee, wie gesagt, kleiner Ausflug in den Südwesten der Republik. Eben mit Ulm gegen 1860 München am Samstagnachmittag. Und dann Sonntagnachmittag Deutsche Eishockey-Liga Schwenningen gegen Wolfsburg. Beides für Magenta Sport.
Hast du die 60er-Doku gesehen?
Nein, noch nicht.
Schau sie dir bitte an. Du bist ja doch jünger und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als die große Wildmoser-Zeit war, warst du wahrscheinlich noch in Berlin, aber es ist richtig gut. Und ich glaube, du hast 60 in diesem Jahr ja auch schon mindestens 1-2 Mal kommentiert. Wie gut ist die Mannschaft?
Ja, eigentlich vom Papier her sehr gut. Aber,
Aufsteiger, oder? Vom Papier her Aufsteiger.
Absolut, ja. Die waren der große Aufstiegskandidat vor der Saison. Haben auch ganz gut angefangen, dann ganz gut nachgelassen und versuchen sich jetzt so ein bisschen zu finden unter Markus Kocinski. Zu Hause läuft es richtig gut für die Löwen diese Saison. Also die sind das beste Heimteam, aber auswärts kriegen sie nichts auf die Reihe. Das wäre jetzt die Gelegenheit, das zu ändern, weil Ulm ist ein Team, das in großen Schwierigkeiten steckt. Als Zweitliga-Absteiger sind die sehr abstiegsbedroht aktuell tatsächlich. Also durchgereicht zu werden, natürlich ein bisschen unglücklich, aber ja, die Löwen kriegen es halt auswärts noch nicht so richtig auf dem Rasen. Aber wir wissen, dritte Liga, zack, zack, das geht auch mal schnell und du kannst noch mal eine Aufholjagd starten. Das, ja, bin mal gespannt, in welche Richtung das jetzt dann vielleicht sich doch mal festigt bei den Löwen.
Na, hoffentlich nach oben. Also zweite Liga Löwen, das wäre schon wieder mal ein rechter Spaß. Ich danke dir herzlich, mein lieber Franz. Kurze Pause in der Big Show 737.
Servus Leute, das ist der Grubi. Ich höre Sportradio 360.
So, Herrschaften, es ist die Big Show 737 und wir schmeißen uns rein in den Motorsport mit Stefan der Voice Heinrich. Grüß dich, der Voice.
Ich melde mich aus dem sonnigen Tübingen. Hallo.
Und mit Stefan Ehlen, den wir auch in dieser Zusammensetzung, also wer ihn bildlich sehen kann, wir kennen Stefan Ehlen so, wie er ist. Grüß dich, Stefan.
Servus aus dem wolkigen Landshut. Sonne ist bei uns nicht, ne? Also.
Ja, in München auch nicht besser. Ich weiß gar nicht, warum es in Tübingen, wir wissen natürlich, weil Stefan dort wohnt, deshalb scheint in Tübingen immer die Sonne, aber heute in München nicht. Wir machen heute eine Tour de Force durch den Motorsport, aber natürlich in erster Linie zu Formel 1. Stefan Ehlen.
Der gerne über Formel 1 redet, wie ich neulich erfahren habe.
Ja, auch bei Sky.
Das ist tatsächlich so. Ja, ja.
Aber er schreibt auch über Formel 1.
Nein, da kann alles.
Ja, ja. So ein Multimedia-Typ halt.
Ich sitze hier quasi im Papaya. Stefan Heinrich hat mich, The Voice hat mich erkannt und überführt. Ich habe jetzt einfach eine böse Verschwörungstheorie. Ich sage, die FIA hat sich gesagt, okay, wir nehmen Lando Norris keinen Grand Prix-Sieg weg. Er wird wahrscheinlich sowieso Weltmeister, aller Voraussicht nach. Aber Stefan Ehlen, wir machen einfach die letzten zwei Rennen noch ein bisschen spannender. Ich weiß, dass es nicht so war, aber sag mir bitte, dass ich nach 4 Glas Almdudler berechtigterweise sowas vielleicht mal hinausblasen könnte.
Also sagen wir es mal so, es soll in manchen Motorsportserien schon mal passiert sein, dass man da etwas an den Ergebnissen gedreht hat. Ja, also durchaus diese Gerüchte oder teilweise ist es auch mehr als Gerüchte, dass da mal was gemacht wurde und die Ergebnisse ein bisschen frisiert wurden oder künstliche Eingriffe erfolgt sind, um gewisse Dinge zu erwirken, hat es schon gegeben. Ich glaube, im konkreten Fall ist es tatsächlich ein ehrliches Versäumnis von McLaren. Mhm. Die haben das einfach unterschätzt, was da passiert, welche Kräfte da wirken. Und der Regelverstoß an sich um ein paar wirkliche Millimeterbruchteile, das war schon extrem bitter. Und ich nehme es denen auch ab, dass das keine Absicht war. Die hatten dieses Porpoising, also dieses Schütteln des Fahrzeugs, so in dieser Form nicht erwartet. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, 9 andere Teams, die haben es offensichtlich hingekriegt. McLaren ging halt ein bisschen zu sehr ans Limit und hat jetzt dafür bezahlen müssen. Also eigentlich ein Allerwelts-Zwischenfall und da ist halt normal schwarz und weiß. Das Reglement sagt, das Fahrzeug erfüllt die Regeln nicht, also steht da drauf die Disqualifikation. Insofern ist das die logische Konsequenz, aber ich gehe schwer davon aus, so bitter das jetzt aktuell ist für McLaren und so herb natürlich der Punkteverlust ist, die werden jetzt sich natürlich entsprechend darauf konzentrieren, dass sich das nicht wiederholt. Das kann für Max Verstappen natürlich eine gute Nachricht sein, weil der ist eh der Mann, der da profitiert und der ist eh derjenige, der sagt quasi Druck. Ich? Nö, ganz im Gegenteil, sondern der ist der Außenseiter, der aber gerade so ein bisschen nochmal Oberwasser gekriegt hat durch Las Vegas.
Aber diese Millimeter-Device, was, erklär mir das bitte mir als Laien. Das war, glaube ich, um 0,3 Millimeter oder waren es 3 Millimeter, die eben zu viel abgefahren waren. Was macht das für einen Unterschied?
Na gut, es gibt keine eindeutige Regel, dass der Unterboden und die Befestigung des Unterbodens halt nur einen gewissen Verschleiß, Mindestverschleiß haben dürfen. Und das ist tatsächlich diesem Jahr nicht nur jetzt McLaren in Las Vegas so dramatisch und spektakulär passiert. Wir hatten es ja auch schon bei tatsächlich Lewis Hamilton und Ferrari. Das ist also in diesem Jahr auch schon passiert. Das ist ein typisches Problem tatsächlich dieser Ground-Effect-Autos. Und ich weiß nicht, wie es Stefan geht, aber ich bin froh, dass wir den Scheiß bald los sind. Diese Autos, denn es ist einfach ähnlich so ein bisschen wie diese ganzen Zusatzhilfen in der MotoGP, dieses Absenken der Fahrwerke, es ist einfach zu viel Technik. Und ich finde, Jorge Lorenzo, fünffacher Weltmeister, hat das im Zweiradsport gerade vor kurzem so wunderbar gesagt. Es geht darum, in unserer Königsklasse, ob nun auf 2 oder 4 Rädern, es geht eigentlich darum, die besten Fahrer rauszukriegen und nicht die besten Techniker und die raffiniertesten Ingenieure. Es geht darum, möglichst solide, gute Motorräder respektive Rennautos zu bauen, unter einem klaren Reglement, aber nicht zu viel Hightech, die dann fahrische Defizite eventuell überdecken können. Nein, es geht um die besten Fahrer und um ihre Fähigkeiten, diese Rennfahrzeuge am Limit zu bewegen, auf einer Runde. Plus dann natürlich schwerer, weil mit vollen Tanks, über die Renndistanz. Und das will der Fan sehen. Der will nicht einen Wettbewerb des Engineering sehen. Diese Diskussion haben wir seit vielen Jahren in Le Mans, auch bei den 24 Stunden. Da wird ja auch immer wieder diskutiert, ob man da technisch zurückgehen soll und den Ingenieuren mehr Möglichkeiten gibt, ob man nicht alles komplett festlegen soll und zu viel erlauben soll. Auf der anderen Seite wollen natürlich die großen Automobilhersteller werben mit ihrer Hightech und die wollen ja da nicht für ihr Brot- und Butterauto werben, sondern sie wollen natürlich dann für ihre High-Performance-Fahrzeuge werben. Und das können sie natürlich nur, wenn sie das dann auch im Rennbetrieb einsetzen. Ich glaube, diese Ground-Effect-Autos und tatsächlich dieses Chattering des gesamten Autos ist in diesem Jahr einigen Teams schon passiert, auch Mercedes, aber da war es zumindest nicht so, dass man halt dieses Reglement gebrochen hat. Und ob nun 0,3 Millimeter oder 0,1 Millimeter, Stefan hat es gerade schon gesagt, die Sportkommissare hatten gar keine Wahl. Es geht nämlich überhaupt nicht darum, dass man sagt, das ist performance-related. Also es hat ihnen Vorteil tatsächlich gebracht, den beiden McLaren. Es ist eine Regel und a rule is a rule, wie die Amerikaner mir immer wieder deutlich erklären. Völlig egal, was es für Auswirkungen hat, eine Regel muss eingehalten werden. Ende der Fahnenstange, deswegen Disqualifikation, war unausweichlich. Und man muss sagen, ich schließe mich absolut der Meinung von Stefan Ehlen an, das war überhaupt keine Absicht, doch so blöd sind die auch gar nicht. Das ist tatsächlich passiert, es war deutlich mehr Porpoising, also das Auto hat deutlich mehr durchgeschlagen, als sie es erwartet haben. Interessant sind die Gerüchte im Fahrerlager schon von Brasilien, da wurde ja schon drüber diskutiert, ob möglicherweise, da man mal da bei der FIA mal nachfragen sollte, warum McLaren denn verdammt nochmal auch auf welligen Rennstrecken so unglaublich tief fahren kann. Und zwar tiefer als alle anderen Teams das möglich machen. Und da hat sich das ein bisschen hochgeschaukelt. Interessant war, das ist mir zumindest auch aufgefallen, ich hab's, war ja nicht vor Ort jetzt in Las Vegas, aber klar ist, dass die ganz offenbar sehr schnell, und zwar die Autos quasi nach der Zieldurchfahrt sofort vermessen haben. Also die haben dann nicht ein bisschen gewartet, sondern das deutet darauf hin, dass die tatsächlich einen Hinweis aus irgendeiner Form von irgendeinem anderen Team hatten und jetzt gesagt haben, Las Vegas, wir machen jetzt ein Exempel. Wir wollen da klare, für den Schlussspurt klare Regeln haben und wollen, dass die eingehalten werden. Und wir knöpfen uns jetzt mal die McLaren vor. Denn eins war auch klar, sehr schnell sind da die Stellwände in McLaren-Box nach dem Rennen hochgegangen. Und die haben schon gewusst, dass die da an der Grenze sind. Also denen war klar, wir müssen tatsächlich ein bisschen was tun. Deswegen haben sie am Ende ja auch den Piastri so eingebremst, der ja in den letzten Runden wahnsinnig viele Sekunden verloren hat. Da war es aber wohl offenbar schon zu spät, um tatsächlich ein weiteres Abschleifen unter das Limit tatsächlich noch zu retten. Aber das wird ihnen nicht wieder passieren, das ist überhaupt keine Frage. Es ist nur ein blöder Zusammenhang und ich weiß, die Grundfrage war ja, ist es im Motorsport schon passiert? Wir haben ja gerade die Diskussion auch um das Gerichtsverfahren um Felipe Massa, um den WM-Titel, ich glaube 2008, Stefan, war das,
ja,
als Lewis Hamilton tatsächlich ja Weltmeister geworden ist, mit einem Pünktchen Vorsprung und tatsächlich da Flavio Briatore und die Truppe rund um Fernando Alonso ein Rennen beeinflusst haben. Es ist noch viel deutlicher im Übrigen in Amerika, das weiß der Stefan auch, im NASCAR-Sport. Also ich weiß, es war das 20. Daytona 500 für Dale Earnhardt Sr. Und er hatte dieses Rennen noch nie gewonnen. Er war x-mal Meister geworden, hatte über 100 Cup-Rennsiege geholt. Und da flog der Präsident ein mit der Air Force One. Die hat man von der großen Tribüne auch gesehen, weil der Flughafen direkt neben der Rennstrecke von Daytona ist. Und ausgerechnet an diesem Tag, wo der Präsident vor Ort war, gewinnt der Earnhardt Senior die 500 Meilen von Daytona. Er war das ganze Rennen eigentlich nicht sehr konkurrenzfähig. Und ist dann in der Schlussphase, wir haben immer nur gedacht, das gibt's doch gar nicht, alle sind unten gefahren in den Steilkurven. Ein Earnhardt fuhr plötzlich im schwarzen Auto mit der Dachnummer 3 nach oben in den Steilkurven und alle waren unten im Windschatten und er ist alleine oben an allen vorbeigefahren. Und das mehrere Runden lang, wo ich gedacht habe, das kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt haben sie ihm Nachbrenner eingeschaltet, das gibt's doch gar nicht. Und dann hat er das Ding gewonnen, natürlich Schlagzeilen ohne Ende in ganz Amerika, war natürlich die Top-Meldung überhaupt. Also das hat es alles tatsächlich schon gegeben. In der Formel 1 ist es jetzt relativ neu, aber ich glaube, dass die alle in der Formel 1, wo so viel Technik drin ist, bis an die Grenze gehen müssen. Das glaube ich ohnehin. Wir haben es in diesem Jahr oft mit dem Luftdruck. Du erinnerst dich, Jens, in der MotoGP gehabt, da ging es um 0,001 Atü. Und wenn da der Luftdruck halt nicht ganz gestimmt hat, wird disqualifiziert. Es ist wahrscheinlich ein bisschen über die Grenze hinaus und möglicherweise ist es tatsächlich zu viel Technik und es wäre ein Abrüsten, wäre sinnvoll. Ob das realistisch ist, weiß ich nicht.
Ja, Stefan Ehlen, das heißt also, Max Verstappen hat noch eine Chance. Es wird spannend, zumindest bis, also es gibt natürlich die Konstellationen, also eigentlich kann es Lando Norris nicht mehr verlieren. Aber bevor wir nach Katar schauen, wir waren kritisch, glaube ich, Stefan Ehlen, auch Carlos Sainz gegenüber zu Beginn des Jahres. Aber ich finde, dass in den letzten Rennen zeigt der, dass der richtig, richtig gut ist. Und ich glaube nicht, dass der Ferrari sich in den Hintern beißen wird, dass sie den durch Lewis Hamilton ersetzt haben. Aber ich bin von Woche zu Woche
billiger.
Ja, Bill, aber ja, genau, aber ganz ehrlich, also ich bin von Woche zu Woche mehr beeindruckt von Carlos Sainz. Wie geht's dir, Stefan?
Ja, lange Anlaufzeit, aber inzwischen scheint das Ganze zu funktionieren und ich glaube, er läuft so ein bisschen im Team schon dem Alex Albon den Rang ab, ne? Der war so bisher der solide Punktehamsterer für Williams und da merkt man jetzt, der lässt ein bisschen diese Highlights vermissen und das war früher auch schon so, wenn ihr euch erinnert, vor ein paar Jahren bei Mick Schumacher und Kevin Magnussen. Der Mick Schumacher hat zwar ganz passabel mitgehalten hin und wieder, aber der Magnussen hat halt die Highlights gesetzt. Der hat halt in Bahrain beim ersten Rennen die Punkte geholt. Der hat halt die Pole Position rausgefahren in Brasilien und nicht der Mick Schumacher. Und das sind halt alles so Punkte, ich glaube, da kippt dann auch die Stimmung im Team und die ist jetzt, glaube ich, sehr pro Sainz und beißt sich Ferrari gerade in den Hintern? Ja, natürlich. Also rein finanziell gesehen ist Hamilton natürlich ein Abenteuer. Das ist für PR und Marketing natürlich klasse, wenn halt der Speed stimmt. Aber der tut halt nicht stimmen gerade. Und die Punkte stimmen auch nicht. Und ein Sainz hätte sehr wahrscheinlich die Punkte eingefahren, dass Ferrari jetzt auf P2 in der Gesamtwertung liegen würde. Also das sind schon so Punkte, wo man sich denken kann, ja, so ganz clever war das nicht. Und ich glaube auch ein Hamilton muss inzwischen einsehen, der 8. WM-Titel auf Ferrari, das bleibt wahrscheinlich ein Traum.
Ist das vielleicht auch der Grund, Stefan, genau diese Konstellation, dass der John Elkann jetzt meint, er müsste noch in der Öffentlichkeit draußen austeilen, weil es ist klar, es war seine Entscheidung, der wollte den Lewis Hamilton unbedingt haben für ein Wahnsinnsgeld. Und natürlich kriegt er jetzt auch als Vorstandsvorsitzender schon ein paar Fragen gestellt, dass tatsächlich es im Grunde nicht mal bei Lewis Hamilton mal ein Lichtblick war, wo wir sagen kann, okay, es ist eine Eingewöhnungszeit, er braucht ein halbes Jahr, die Ingenieure müssen erstmal verstehen, was für ein Auto er will. Aber es geht ja jetzt auch der zweiten Saisonhälfte nicht wirklich voran. Es ist ja kein Trend, ein positiver Trend zu sehen. Ist das der Grund, dass da jetzt so Feuer unterm Dach ist in Maranello?
Ich glaube schon, dass die Not groß ist. Man muss das ganze Investment ja auch irgendwie rechtfertigen und nur ein Sprintsieg in China, der reicht halt nicht aus. Und ich glaube schon, dass man insgeheim die Hoffnung halt hat, dass das Auto nächstes Jahr dem Hamilton taugt, dann unter einem neuen technischen Reglement. Aber wenn es das nicht tut, dann hast du natürlich ein Problem und dann gehen auch John Elkann irgendwann mal die Ausreden aus. Es ist relativ einfach für ihn zu sagen, die Fahrer sind schuld, wenn man ganz klar auch sieht, die technische Basis stimmt halt nicht. Und Ferrari ist ein Stück weit so wie Mercedes in dieser Ära der Formel 1. Sie haben 2022 einen recht guten Start hingelegt, aber unterm Strich die aktuellen Ground-Effect-Autos halt doch nicht so verstanden wie Red Bull oder wie beispielsweise McLaren jetzt aktuell. Und das ist halt die Grundproblematik. Solange Ferrari das Reglement nicht im Griff hat, dann kann der Hamilton im Prinzip sich auf den Kopf stellen, aber er wird halt nicht gewinnen.
Na, da hat der Kollege, österreichische Kollege, tatsächlich ja Tom Kunschik sehr schön darauf hingewiesen, dass Ferrari ja auch warten kann. Also in der Sportwagen-WM erinnern wir uns, der Ferrari 512 LM in den 70er Jahren war tatsächlich das Auto, das damals zu schlagen ging, nach dem Rückzug von Porsche mit ihrem 917. Es gab ein neues Reglement, um Porsche eben im Grunde das Siegen zu verunmöglichen. Man ist auf eine 3-Liter Motorenformel gegangen im Sportwagenbereich. Ferrari hat alles gewonnen, aber jetzt 53 Jahre gewartet, bis es jetzt endlich wieder klappt. Okay, sie sind Jahrzehnte gar nicht Sportwagen gefahren, aber 53 Jahre auf den nächsten Formel-1-Titel wollen sie, glaube ich, nicht warten, die Scuderia, oder?
Du, es ist ja immer noch die Rede vom historischen 21-jährigen Machtvakuum sozusagen zwischen Jody Scheckter 79 und Michael Schumacher 2000. Und seit Kimi Räikkönen, das sind jetzt auch schon übrigens 18 Jahre, ne? Also nur so mal am Rande. Die Durststrecke, sie ist schon lang.
Wartezeit.
Okay, das hätte ich jetzt, das wäre eine Quizfrage gewesen, an der ich gescheitert wäre. Ja, wer war der
du
letzte?
Du hättest den Telefonjoker gehabt, das weißt du, gell?
Ja, hätte ich gehabt. Ja, der letzte Formel-1-Weltmeister auf Ferrari. Jetzt ist der Name Schumacher natürlich hier in dieser Runde, er fällt oft, Mick Schumacher nämlich. Und ich habe mich ja am letzten Montag verabredet gehabt mit dem Stefan Ehlen, auch mit der Voice, da ist dann was dazwischen gekommen. Und dann sagt der Stefan Ehlen, ja, sorry, ich kann gerade nicht, weil es ist gerade was passiert. So, und es ist was passiert, also nichts Schlimmes in diesem Fall. Oder vielleicht doch, The Voice, ist vielleicht doch was Schlimmes passiert, weil ich habe so den Eindruck, was ich lese, ist, dass Mick Schumacher sich einem falschen Team verschrieben hat. So richtig dieser Move vielleicht ist in IndyCar Series, aber nicht zu diesem Team. Habe ich das richtig, bekomme ich diese Vibes richtig mit The Voice?
Also das habe ich dir, glaube ich, so geschrieben, meine persönliche Meinung. Ja, in der Tat ist da was dran. Meinung, ja. Wobei ich zugeben muss, da ist eine kleine Anekdote vielleicht noch angebracht. Bobby Rahal, der Teamchef des Rahal Lanigan Letterman Teams, da ist also der Bobby Rahal lange Zeit selber sehr aktiver Fahrer, dreifacher IndyCar-Champion, einmal Indy 500 gewonnen, hat dann in den 90ern aufgehört und das war ein sehr schönes finales Rennen in Fontana. Das gesamte Fahrerlager hat dann plötzlich so Karnevals-Plastikbrillen bekommen mit einer Nase und ein Schnurrbart unten dran. Das hat jeder im Fahrerlager bekommen, als der sein letztes Rennen in Fontana gefahren ist und dann, ich glaube, in die Top 5 gefahren ist, der Bobby, ist er tatsächlich durch ein Spalier in die Boxengasse wieder reingefahren und jeder, hunderte von Leuten hatten genau diese Brille mit seinem Schnurrbart drauf. Das war ein fantastisches Bild. Großartiger Typ im Übrigen, lange Zeit im Übrigen auch dann später als Teamchef Kunde von Porsche. Deswegen kannte Manfred Jantke ihn sehr gut. Und wir sind dann am selben Abend in Fontana essen gegangen, am Sonntagabend, waren zufällig im gleichen Restaurant wie das gesamte Bobby Rahal-Team. Der war da mit einigen seiner Sponsoren, mit seiner Familie, Kinder waren da, Frau waren da. Und Manfred und ich kommen rein und der sieht Manfred und sagt, Manfred, how are you? Und Manfred sagt, oh, Gratulation für eine großartige Karriere. Wir haben hier für Deutschland IndyCar-Rennen übertragen. Hat er kurz an den Tisch geholt, haben wir die Frau kennengelernt und so weiter, war alles ganz nett. Haben uns dann aber zurückgezogen, um die feiern zu lassen. Und wir sind dann rausgegangen, haben uns noch verabschiedet. Und draußen standen diverse Fans, unter anderem drei Amerikanerinnen. Ich würde sagen Anfang 30 bis Ende 40. Sehr gut beieinander, kompakt und stürzten auf mich zu und sagten, hey, you are Bobby Rahal, give me an autograph. Und dann musste er sagen, sorry, der ist da drin, sie können ihn, wenn sie da um die Ecke rumgehen, hin sogar sitzen sehen. Ich will sie, no, I know you are Bobby Rahal. Und da ging das hin und her und Manfred hat kurz versucht, sich auch einzuklingen, gesagt, nein, das ist nicht richtig, das ist ein Fernsehkollege, wir kommen aus Deutschland, müssen dann unserem Akzent hier auch kennen und hören, no, I know you are Bobby Rahal. Und dann sagte Manfred irgendwann, gib ihr ein Autogramm, sonst wären wir die nie los. Und jetzt gibt es drei Autogramme von Stefan Rahal auf dem Foto von Bobby Rahal. Und seitdem sagt Manfred, das ist jetzt dein Bruder. So kann es eben manchmal auch gehen. Bobby hat dann tatsächlich seine Rennfahrerkarriere aufgehört. Sein Sohn Graham ist dann in seine Fußstapfen getreten. Er hat lange Zeit im Übrigen wirklich gutes Geld verdient, weil er für BMW sehr viele Einsätze in Amerika gemacht hat. Ob erstmal im GT-Sport, in der GT-Klasse, der IMSA mit dem M3, ob dann auch die amerikanische Formel BMW, diese Nachwuchsformelserie, sind lange Zeit von Bobby Rahal US-weit abgewickelt worden. Aber das Problem ist, er war nie wirklich erfolgreich. Und wir reden über Jahrzehnte jetzt, der Einsatz jetzt im Übrigen auch des neuen BMW Top-Sportwagen-Prototypen Hypercar. BMW hat jetzt in den letzten Wochen den Vertrag mit Bobby Rahal gekündigt, weil man gesagt hat, es ist nicht gut genug. Es ist nicht gut genug. Wir nehmen jetzt unser WRT-Team, das auch die BMW-Einsätze in der Langstrecken-WM macht und das durchaus erfolgreich. Und die werden jetzt in Amerika, in den USA, in der IMSA 2026 die Einsätze leiten. Ich bin sicher, das wird erfolgreicher. Also Bobby ist ein hervorragender Rennfahrer gewesen. Ob er so ein Top-Manager ist, weiß ich nicht. Es lag auch immer wieder an der großen Fluktuation, wie ich von amerikanischen Kollegen höre. Der hat ein paar gute Ingenieure gehabt, dann hat er denen nicht genug bezahlt, dann sind die weggegangen. Es war immer wieder ein Aderlass und er hat einfach es nie geschafft, wirklich Top-Personal zu bekommen. Und weil er auch kein Top-Personal hatte, hat das Image gelitten und er hat auch nicht die Top-Fahrer bekommen. Er hat dann sehr oft Paying-Driver nehmen müssen, die halt, Hauptsache das Teambudget gesichert haben, aber eben nicht so richtig gut waren. In den letzten Jahren, letzten zweieinhalb Jahren kein IndyCar-Sieg und das ist in einer Serie, in der es ja Spec-Autos gibt, also Chassis, die alle gleich verwenden, in der die Reifen gleich sind, kein Reifenkrieg. In der Honda und Chevrolet die Motoren liefern, die mit Einheit-Hybrid. Also die Technik ist nicht sehr weit auseinander. Und kleine Teams haben durchaus auch Rennen in der letzten Zeit gewonnen, aber eben nicht das Rahal-Team. Und das ist schade, seit 21 nur 5 Podestplatzierungen, das ist ein bisschen dünn. Und ich weiß deswegen auch nicht, ob der Mick sich so einen Gefallen hat, zu diesem Team zu gehen. Und könnte man sagen, nächstes Jahr ist es für ihn ein Neuanfang. Nachdem er ja Formel 1 nicht geklappt hat, die Rückkehr, nachdem er 2 Jahre für Alpine im Langstreckenbereich gefahren ist, nun kommt er wieder in seinen geliebten Formelsport. Er muss sich aber in Amerika an vieles gewöhnen, vor allem an die irren Ovale und den wahnsinnigen Speed da. Da muss man wirklich das Rennen lesen können. Das ist nicht einfach. Also man könnte sagen, okay, 26 ist ein Einführungsjahr, da braucht er jetzt nicht einen Top Auto von McLaren, Arrows, von Chip Ganassi Racing oder von Andretti. Aber ich glaube, dass ihm am Ende das bisschen auf den Kopf fallen wird. Er wird nicht so viel lernen können, wie er lernen müsste, glaube ich, jetzt in den nächsten 12 Monaten. Und das ist, deswegen glaube ich, dass er das nicht beim richtigen Team macht, diesen Neuanfang.
Hätte er, Stefan, eben, ja, was sind die Optionen gewesen von Mick Schumacher in seiner jetzigen Karrierephase?
Na, er hätte im Prinzip bleiben können, wo er war. Langstrecken-Weltmeisterschaft fahren, versuchen, die 24 Stunden von Le Mans irgendwann mal zu gewinnen. Das ist auch ein sehr interessantes Ziel für einen Rennfahrer, glaube ich. Aber er hat immer schon gesagt, er ist eigentlich ein Formelfahrer. Also er hätte gerne einfach ein Auto mit freistehenden Rädern. Und wenn man ehrlich ist, abseits der Formel 1 gibt es nicht viel. In die Formel 2 darf er nicht zurück, weil er die schon mal gewonnen hat. Dann gibt es noch die Super Formula in Japan. Da ist Onkel Ralf schon mal gefahren zum Beispiel. Dann gibt es halt noch die Indycars. Das sind so die drei Top-Serien, wenn man so will. Und es bewegt sich unterhalb der Formel 1 Indycars und Super Formula. Das ist so, das muss man so sagen. Aber die Indycars, die bieten dem Fahrer halt auch eine Chance, selbst wenn man vielleicht dann nicht ganz in dem Top-Team ist. Das ist auch ein Punkt, der Stefan hat es gerade geschildert, die haben alle das gleiche Material, mehr oder weniger, aber die Top-Teams machen halt mehr draus. Und du hast trotzdem die Gelegenheit, weil bei Indycar ist vielleicht einmal der Rennverlauf ein bisschen günstig, da kannst du ein bisschen was machen über die Strategie, kannst zocken mit den Gelbphasen, das geht in der Formel 1 in dieser Form so nicht. Also das Überraschungsmoment ist da vielleicht schon mal gegeben, aber glaube ich, ganz grundsätzlich muss dieser Wechsel von Mick Schumacher unter der Überschrift stehen, bitte die Erwartungen managen. Das hat in der Formel 1 in Deutschland nicht so ganz gut geklappt, weil da hat man gleich gesagt, der ist ein kommender Weltmeister, der muss gewinnen, der Name Schumacher verpflichtet und so. Und das hat er jetzt zumindest in Indycar nicht, weil da ist es die Familie Schumacher ein unbeschriebenes Blatt. Aber der wird da trotzdem keine Bäume einreißen. Der wird da trotzdem nicht von Anhieb auf Podestplätze fahren oder um Siege mitfahren oder so. Also ich glaube, die Illusion, die darf man einfach nicht haben. Und glaube, man muss einfach da fair bleiben und dem jungen Mann einfach die Einführungszeit geben, die er braucht. Und dann ergebnisoffen sein. Mei, wenn es klappt, ist doch gut. Und wenn nicht, er hat es probiert. Ich finde es großartig, dass er es tatsächlich tut. Dass er den Schritt macht quasi raus aus dem Gewohnten, weg aus der Formel-1-Blase, weil das wird nichts mehr für ihn. Er ist nicht mehr so jung und er war nicht so gut in der Formel 1, als dass man sagt, diese Tür ist noch offen. Davon muss man sich im Prinzip verabschieden und dann ist Indycar wirklich eine gute Lösung. Da kann man gutes Geld verdienen, da kann man als Fahrer auch glänzen und alles Weitere muss er uns noch unter Beweis stellen.
Ja, vor allem hast du natürlich das Indy 500. Das ist natürlich schon ein Pfund, mit dem er wuchern kann. Und da haben wir ja auch, Christian Danner ist teilweise sporadische Indycar-Rennen gefahren nach seiner Formel-1-Zeit, aber hat immer die großen Ovaler ausgelassen, weil es da eben Speeds gibt bis zu 380. Und dann bist du tatsächlich irgendwann nur noch wie im Pinball-Wizard knallst du halt einfach raus, weil du so an der Grenze der Aerodynamik bist, dass wenn du ein bisschen Verwirbelung vorne hast zum falschen Zeitpunkt und ein bisschen Querwind kommt, dann bist du einfach tatsächlich nur noch Passagier. Romain Grosjean war der Letzte aus der Formel 1, der nach seinem irren Feuerunfall und einem Abschied aus der Formel 1 sich dann ja in der Indycar versucht hat. Und der hat am Anfang die Ovale ausgelassen. Der ist nur die Straßenkurse und die Rundkurse gefahren, also die Stadtkurse und die Rundstreckenrennen wie Elkhart Lake mit Ohio, wie Laguna Seca. Also da sind schon auch ein paar klassische Rennstrecken dabei. Plus Stadtkurse wie St. Petersburg, bin ich jetzt seit 32 Jahren jedes Jahr immer gewesen, muss man dabei sein. Und dann sind es halt die großen Ovale wie Indianapolis. Das ist natürlich schon ein Fund, mit dem man wuchern kann, ist gar keine Frage. Und ich glaube schon, dass die Indycar durchaus dann auch den Werbewert von einem Mick Schumacher verstehen und dass sie da ein bisschen was tun werden. Nicht zu vergessen, sollte man vielleicht noch einflechten, dass der Chef von Indycar ist ja Roger Penske. Und der kennt sich im weltweiten Motorsport aus. Der weiß also sehr wohl, nachdem er jetzt ja auch gerade die Kooperation mit Porsche hatte in der Langstrecken-WM, weil sie unbedingt Le Mans gewinnen wollten, der versteht sie jenseits auch des Atlantiks hier in Europa und in Asien, wie Motorsport funktioniert. Und das ist dann schon ein Name, bei dem auch ein paar Amerikaner die Ohren spitzen. Aber am Ende wird es darauf ankommen, auch da, Name allein reicht nicht, muss halt Leistung zeigen. Und Romain Grosjean war jetzt bei vielen Rennen vorne mit dabei, hat aber ähnlich wie bei der Formel 1 wahnsinnig oft das Auto zerschrottet. Und deswegen hat er seinen Andretti-Vertrag jetzt auch verloren, war in einem wirklichen Top-Team, nachdem er sich hochgearbeitet hat. Was ich tatsächlich dem Mick jetzt zugute halte, ist nicht nur, dass er jetzt sagt, scheiß drauf, das sichere Geld, was ich hier in Europa verdienen kann und eine Langstrecken-WM, das lasse ich. Ich will jetzt tatsächlich mir ein Auto nicht mehr teilen und damit auch einen Kompromiss in der Abstimmung machen. Ich will ein Auto für mich haben, alleine ein Monoposto und Formelauto, das so abstimmen, wie ich es möchte, möchte man ein Schicksal in die eigenen Hände nehmen. Denn eine Garantie hat er nicht. Und dass er gleich von Anfang an sagt, er fährt die ganze Saison. Also Commitment, das heißt, er fährt auch die Ovalrennen, wird jetzt ein intensives, straffes Testprogramm vorher haben, mit 4 Tests auf verschiedenen Ovalkursen, mit 2-mal Rundstrecke, 1-mal auf dem Startkurs. Ich glaube aber, um wirklich lernen zu können, brauche die guten Ingenieure. Das weiß der Stefan auch. Das ist schon in der Formel BMW so. Da musst du einen richtigen Ingenieur haben. Dann kannst du aus dem Auto das Optimale rausholen. Und ob er das auf Dauer bei Bobby haben wird, weiß ich nicht. Was er da zumindest haben wird, ist bei der Eingewöhnung in den USA, das andere Racing, die anderen Abläufe, die anderen Reifen. Er wird ein sehr familiäres Team um sich rum haben, denn die Stimmung bei Bobby war immer lustig und gut.
Das ist das Wichtigste. Wie hier bei Sportradio 360. Stimmung ist immer prächtig. Danke, Stefan. Danke, The Voice. Kurze Pause.